Wunderschönen guten Tag zu einer neuen Sonntagsausgabe von nerdpodcast.de. Und ihr wisst ja, wir haben das vor kurzem ein bisschen umgestellt und haben jetzt zweimal im Monat das Roundup und einen dedizierten Sonntagspodcast. Den versuche ich oder andere aus unserem Team möglichst mit Gästen zu machen. Und es gibt natürlich auch noch ein noch immer brandaktuelles Thema, auch wenn es jetzt schon ein paar Tage her ist. Aber wir wissen ja leider, Akira Toriyama ist gestorben. Das habt ihr jetzt sicherlich schon auf dem Thumbnail so ein bisschen mitbekommen. Und das ist eine Sache, die mir persönlich sehr nahe gegangen ist. Und ich habe mir einen Gast dazu geholt, der sich erst mit dem Lebenswerk von Akira Toriyama beschäftigt hat. Und ja, wer könnte da besser passen als der Andi von Spielewelten. Ich grüße dich.
Hallihallo, freue mich hier zu sein.
Ja, wir haben jetzt quasi das erste Mal persönlich das Vergnügen und reden dann gleich auch über so ein persönliches Thema wie Dragon Ball. Und ich würde da einfach mal so ein bisschen einsteigen. Dragon Ball hat, also Akira Toriyama und Dragon Ball natürlich, aber nur um mal da so ein bisschen Fahrt hinzufinden. Bei mir hat Dragon Ball damals gesorgt, dass ich mit Sport angefangen habe. Mit meinen 150 Kilo und meiner Jugend. Und ich glaube, diese Serie hat sehr viele gerade im deutschen Raum geprägt. Und deswegen ist auch sehr vielen oder fast allen Akira Toriyama einfach ein Begriff, weil Dragon Ball natürlich auch eine Riesenmarke ist. Du hast ja ein riesen Video dazu gemacht, dreiviertel Stunde lang, sicherlich auch ein paar Mal re-uploaded und das kann man auf deinem Hauptkanal Spielewelten gucken, also guck da auf jeden Fall mal vorbei. Das ist wirklich sehr interessant geworden, weil Akira Toriyama natürlich noch vieles anderes außer Dragon Ball gemacht hat. Und ja, da frage ich dich doch direkt mal hier so ins Gespräch rein, wie bist du denn jetzt reingekommen? Wie bist du rangekommen an das Thema Dragon Ball? Oder Akira Toriyama generell? Also wir wollen ja nicht nur über Dragon Ball reden heute.
Also er war mir natürlich ein Begriff. Ich bin wie jeder andere auch mit Dragon Ball in meiner Kindheit in Berührung gekommen. Ich bin 86er Jahrgang und als Dragon Ball dann bei uns ausgestrahlt wurde, das war Ende 99 auf RTL 2, da war ich dann 13 Jahre alt und war natürlich die Zielgruppe schlechthin für Dragon Ball. Ne?
Ja.
Zumal das war ja so eine Zeit, wo dann immer mehr Anime Fuß fassten bei uns. Ich muss dazu sagen, ich habe Dragon Ball damals, also ich rede jetzt von dem Son Goku Junior Arc, also da, wo der Kleine ist. Ne?
Ja.
Ich bin da mit dem Manga nie in Berührung gekommen. Ich habe immer nur die Serie gesehen. Ich habe erst mit Dragon Ball Z so ein bisschen angefangen, auch da rein zu lesen, aber das war ja so diese Zeit, wo Animes immer mehr am Kommen waren. Ich erinnere mich da an so Geschichten wie Mila Superstar und Sailor Moon und Rock'n'Roll Kids und wie sie alle hießen, Georgie gab es damals und das hat meine Schwester geguckt und so. Und Dragon Ball war so einer der Animes, die wirklich rein auf Jungen gepolt waren, hatte ich so das Gefühl damals. Ne?
Ja.
Vieles war halt so für Mädchen getrimmt. Und das war etwas, wo wir uns damals mit der Clique einfach nach der Schule bei mir zu Hause versammelt haben, im Kollektiv die Hausaufgaben gemacht haben und dann einfach Nachmittagsprogramm bei mir im Kinderzimmer Dragon Ball geguckt haben. Mhm. Und das zog sich bis ins GT-Zeitalter rein, also bis irgendwie 2006 oder wann. Und das ist natürlich das, was ich so mit Dragon Ball verbinde. Kollektiv, Freundschaft, immer wieder hinfiebern. Und als ich mich natürlich auf das Video vorbereitet habe, habe ich so ein bisschen hinter die Kulissen von Dragon Ball geguckt. Ich habe mal geschaut, was hat Akira Toriyama denn sonst so gemacht? Und dann habe ich mich persönlich so ein bisschen bei den Recherchen erschrocken, denn er hat ja noch so viel mehr gemacht. Also wir reden hier von über 45 Werken und eins davon ist Dragon Ball.
Krass.
Ja, also es ist verrückt.
Ja, also das ist ja auch eine Sache, die ich gar nicht auch so mitbekommen habe. Also bei mir war die Geschichte ähnlich. Ich war tatsächlich auch ein Dragon Ball Original User, also quasi die erste Anime-Serie mit 153 Folgen hatte es, glaube ich. Und da war dann schon irgendwie die Leidenschaft geweckt, weil ich habe, ich glaube, die ersten Folgen, die ich gesehen habe, waren das große Turnier. Also wo Son Goku schon ein bisschen größer war. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, irgendwie musst du doch den Rest auch mal nachholen. Und irgendwie keiner in meiner Umgebung, ja, die hat dann gesagt, ja, voll geil so, sondern die haben dann so gemeint, ah, ist alles Kinderkram und Dragon Ball. Und dann so nach und nach habe ich so mitbekommen, ja, die gucken das jetzt auch alle. Und da gab es noch kein Dragon Ball Z, ne? Das muss man auch dazu sagen. Also Dragon Ball Z ist ja auch noch mal ein bisschen was anderes als das originale Dragon Ball. Und das war so mein Erstberührungspunkt. Und von den anderen Sachen habe ich tatsächlich immer eher so nebenbei mitbekommen. Ich muss aber auch ehrlich zugeben, ja, meine Kindheit war auch sehr geprägt von RTL 2, Sailor Moon, von den ganzen anderen Sachen, die da liefen. Pokémon natürlich.
Klar.
Aber es war immer so eine besondere Verbundenheit zu Dragon Ball. Und es ist auch der einzige Anime, den ich bis heute aktiv verfolge. Das liegt vor allem daran, weil ich mich nie so richtig mit dem Anime-Thema anfreunden konnte. Ich habe natürlich mal ab und zu bei einem Kumpel was gesehen, wie zum Beispiel Akira oder was natürlich sehr gut passt zu Akira Toriyama, aber der hat überhaupt nichts damit zu tun. Aber das war mir dann immer so ein bisschen, also die japanische Kultur hat man, finde ich zumindest, in anderen Animes immer ein bisschen mehr gemerkt als in Dragon Ball.
Ja.
Ich fand, Dragon Ball konnte man super auch in den Westen bringen, weil, weiß ich nicht, es war halt so eine Jugendfantasie, ne? Also immer der Stärkste zu sein und der Trainierteste und bla bla bla. Und ich fand auch, die Zeichnungen von Dragon Ball waren nicht so weit fernab wie viele andere Animes einfach. Und dadurch habe ich halt relativ schnell eine Verbindung dazu geschafft. Das ist jetzt dann natürlich mit den späteren Folgen wie Dragon Ball Super oder so, wo dann immer mehr Außerirdische dazu kamen, dann wieder ein bisschen kurioser geworden, sage ich mal, auch mit kuriosen Gestalten und so weiter und so fort. Aber es war nie so fernab, dass ich gesagt habe, okay, das ist mir jetzt zu komisch oder so. Also du hattest nie irgendwie Monster, sage ich mal, die nur aus Tentakeln bestanden oder so, war ganz blöd gesagt. Und dadurch konnte ich mich immer ganz gut identifizieren damit. Und wie gesagt, ich habe durch Dragon Ball, da war ich auch 12 zu dem Zeitpunkt, also 1984 geboren. Wobei, nee, 99 war ich tatsächlich dann schon noch ein bisschen älter. Und habe dadurch halt auch meine Leidenschaft fürs körperliche Training gefunden tatsächlich. Also das ist so meine persönliche Story. Dadurch verdanke ich der Serie halt sehr, sehr viel. Nebenbei habe ich dann halt die Sachen wie Dr. Slump mal so mitbekommen. Aber ich bin dann halt auch immer so ein Typ in meinem Leben gewesen, der schon immer gesagt hat, wenn einer so um die Ecke kam und hat gesagt, das musst du gucken, jetzt, hat es mich schon automatisch abgeschreckt. Das war immer so, oh nee, komm, dann geh mir jetzt mal nicht und dann gucke ich ein paar Folgen davon und dann gefällt es mir am Ende wieder nicht und dann denkst du wieder so, okay, die Zeit hättest du jetzt auch wieder mit was anderem verbringen können. Und dann habe ich halt immer Dragon Ball weitergeguckt. Ja, und das ist halt so meine persönliche Story und dann kommt man natürlich auch irgendwann mal dazu, über Herrn Toriyama zu sprechen, weil es stand ja auch auf jeder deutschen Ausgabe.
Ja, das hat mich überrascht.
Ach so?
Dass einfach jeder über ihn berichtet hat. Die FAZ, die Bild, die Rheinische Post bei uns. Jeder hat über Toriyama berichtet. Also ich hatte schon eine Ahnung, dass Dragon Ball ein gewisses Gewicht hat, natürlich, in der Manga-Szene, in der Japano-Szene. Aber dass jetzt einfach durchweg jedes Medium über Toriyama berichtet, das hat mich dann doch überrascht.
Ja, also man merkt, er ist einer, also ich will nicht sagen, der wenigen Anime-Künstler oder er selbst war ja nie so, wie du ja selbst im Video gesagt hast, mit dem Animes verheiratet, sondern eher mit seinen Mangas. Aber er war halt derjenige, der es wirklich auch in die breite Masse geschafft hat. Wahrscheinlich auch ein bisschen wegen dem Kontakt zu Jackie Chan, der es ja selbst als Asiate sehr weit geschafft hat, auch im Westen. Mhm. Einer meiner Lieblingsfilme ist zum Beispiel Rush Hour von ihm, ja, der erste Teil, den finde ich immer noch fantastisch. Und mit dem hat er ja auch viel zu tun gehabt und so weiter und so fort. Und beide haben es geschafft, im Westen gut anzukommen. Was ich allerdings jetzt meinte, war, dass sein Name damals schon auf jedem einzelnen Manga-Band groß und breit drauf stand. Und dadurch konntest du es halt nicht mehr übersehen. Und ich habe mich dann irgendwann angefangen, mit anderen darüber zu unterhalten, die dann auch mehr Ahnung hatten als ich. Wie gesagt, ich bin meistens reiner Konsument, entweder die Mangas oder die Anime-Serie und vielleicht mal hier und da ein Comic, was ich dann aufgegriffen habe oder die Spiele natürlich. Aber da können wir ja gleich noch zukommen. Und dadurch wurde der immer präsenter. Aber ich habe tatsächlich vielleicht nur 2-3 Mal im Leben gesehen, wie der Mann aussah. Das ja, ist total das kurios.
Hat auch einen bestimmten Grund. Er ist ja relativ menschenscheu gewesen. Mhm. Also er hat ja immer Aufmerksamkeit gemieden, war immer so ein bisschen für sich, hat Zeit mit Familie und seinen Tieren verbracht. Er hat ja wohl ganz viele Tiere gehabt, so wie ich in den Recherchen herausgefunden habe. Mhm. Vögel, Katzen, Hunde, Pferde, keine Ahnung. Krass. Mhm. Und ja, er hat halt nie so die Bühne gesucht. Ne? Ich glaube, das ist auch so mit der Grund, warum man ihm aktiv nie so vor Augen hatte.
Ja, ja. Das ist wirklich so ein Typ, sage ich mal. Der Name, ich glaube, ich habe auch eine Vermutung, warum er so im Westen bekannt ist, weil sein Name für uns als, ja, sage ich mal, schon westlich lebende Menschen immer noch leicht verständlich aussprechbar ist. Ich glaube, dadurch ist er auch wesentlich und auch irgendwie cool klingt, wie ich finde. Ja, Akira Toriyama hat ja schon irgendwie so einen Klang. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum er bei uns überall so bekannt war irgendwann. Weil das war kein, es ist schon ein japanischer Name, aber nicht so, wie man ihn manchmal wahrnimmt. Und das finde ich so eine Sache, die sich dann eingeprägt hat. Das erste Mal von Akira Toriyama habe ich tatsächlich nicht gehört, wo ich die Manga-Bände hatte. Sondern, auch wenn es auf jedem Manga-Band drauf stand, das ist mir dann später aufgefallen, sondern von einem Kumpel. Und der hatte sich damals schon mit dem beschäftigt. Und der hatte gesagt, ja, guck mal hier, der hat auch noch andere Dinger wie Dr. Slump. Oder wusstest du eigentlich, dass er an Dragon Quest mitarbeitet? Und dann dachte ich so, stimmt, jetzt wo das sagst, das Charakterdesign kommt mir so bekannt vor. Aber ich war immer so ein bisschen abseits, sage ich mal. Ich habe das immer gar nicht gecheckt. Ich habe nur gesehen, okay, so sieht halt Anime aus, weil ich mich wirklich nicht damit beschäftigt habe. Aber das Anime ist natürlich in 1000 Facetten, also so ein paar Überschneidungen hat, aber in 1000 Facetten vorkommt, das war mir damals noch gar nicht so bewusst. Hattest du denn abseits von den Animes und den Mangas Berührungspunkte mit ihm?
Ja, in den Videospielen natürlich. Jetzt abseits der ganzen Dragon Ball-Spiele, die es da gibt. Es gibt ja 12 Trillionen Dragon Ball-Spiele auf unterschiedlichsten Konsolen. Aber so das erste Mal wirklich bewusst wahrgenommen, abseits Dragon Ball, habe ich ihn, glaube ich, bei Dragon Quest 8, das ja für die PS2 erschien. Und auch damals das erste Dragon Quest war, was ja bei uns in Europa erschien. Damals war ja die Dragon Quest-Reihe immer so Japano- und USA-exklusiv gewesen. Und als dann Dragon Quest 8 auf der PS2 erschien, da war ich noch GameCube-Besitzer, da hatte ich die PS2 gar nicht. Und ein Kumpel von mir hat sich das geholt. Und dann habe ich das mal in der Hand gehalten und ich habe wirklich in meiner Naivität damals gedacht, dass das ein Rollenspiel, ein Dragon Ball Rollenspiel ist. Und deshalb haben die es auch Dragon Quest genannt und nicht Dragon Ball, weil es ja ein Rollenspiel ist. So, das war so die Vermutung, weil für mich sah das halt alles identisch aus wie Dragon Ball. Der Typ sah so ein bisschen aus wie Son Gohan und so. bis ich dann so wirklich mich immer mehr damit beschäftigt habe und dann so gedacht habe, nee, Moment mal, nee, das kann ja gar nicht. Das ist ja eine ganz eigene Marke. Und dann gehst du so ein bisschen zurück und siehst einfach, dass Dragon Quest so alt ist. Und da gab es ja noch Chrono Trigger zu dem Zeitpunkt schon und so. Und dann wird dir erstmal bewusst, wie viel der Mann eigentlich gemacht hat.
Ja, Wahnsinn, was er denn halt auch beigesteuert hat. Wir haben es ja gerade schon ein bisschen angeschnitten mit den Videospielen. Viele Videospiele wurden in Lizenz entwickelt, logischerweise. Ich war zum Beispiel kompletter Fan damals auf der PlayStation 1 und das kann man heutzutage nicht mehr glauben. Aber natürlich ist so das Erste, was man in die Hand bekommen hat, entweder Dragon Ball Ultimate Battle 22, ja, also dieses zeichentrickartige Kampfspiel, sage ich mal. Es gab ja auch noch 1000 Fanprojekte. Und hast du nicht gesehen, was man damals alles gezockt hat, was man irgendwie mitbekommen hat. Oder aber, was ich als allererstes gespielt habe, war natürlich Dragon Ball Final Bout.
Das war schon in 3D damals, ne?
Ja. Mhm. Und eigentlich, oh Gott, also heute könnte ich es nicht mehr spielen, glaube ich. Es ist so ein Ding, also ihr müsst euch vorstellen, man ist in dieses Spiel gekommen, die Figuren waren halt schon polygonal, das heißt, sie waren in dieser klassischen Spieleoptik, das heißt, aus verschiedenen Gelenken zusammengesetzt. Und vor allem haben wir es in der PAL-Version gespielt, logischerweise. Und für alle, die sich jetzt technisch gerade fragen, PAL-Version, sag mir da nochmal, was das heißt. Naja, die Spiele liefen im Schnitt durch die niedrigere Herzzahl knapp zwischen 17% und 20% langsamer, je nachdem, ob der Entwickler sich überhaupt noch Mühe gegeben hat oder das einfach 1:1 übertragen hat, den Quatsch. Und durch die andere Auflösung haben die meisten Entwickler dann auch gesagt, wir machen jetzt einfach schwarze Streifen daran. Oben und unten, damit wir dieses Bild so ein bisschen gestaucht kriegen. Und also ich kann mich erinnern, das Einzige, was man eigentlich gemacht hat, ist zwei Tasten drücken und wenn es mal eine Kamehameha gab, dann hat man den X-Button getriggert. Wie ein Blöder. Und wir haben das irgendwann so perfektioniert, mir tut jetzt schon der Arm weh, wenn ich dran denke, aber wir haben es irgendwann so perfektioniert, dass wir den Unterarm angespannt haben, dass sich irgendwann der Finger nur noch zum Zittern bewegt hat, um diese Taste möglichst oft zu drücken. Und wer da als erstes einen Krampf bekommen hat oder dem die Kraft ausgegangen ist, der hat dann halt verloren. Aber ich muss sagen, wir hatten ja nichts. Und wir haben das monatelang gespielt, dieses Spiel. Und wie oft ich mir diesen Vorspann angeguckt habe und mich die ganze Zeit gefragt habe, warum sieht denn das alles so glänzend und glattgeleckt aus? So sieht doch Dragon Ball nicht aus. Aber das ist ja auch der nächste Punkt. Dragon Ball kam ja bei uns super spät, oder?
Mhm. Das Ganze lief ja in Japan in Manga-Form von 1984 bis 1995. 1995 hat er Dragon Ball dann beendet und dann müsst ihr euch vorstellen, er hat Dragon Ball 95 beendet und die erste Pilotfolge bei uns in Deutschland lief 4 Jahre später. das ist total verrückt. Der Anime selbst lief von 86 bis dann eben auch 95. Und interessant ist an der Sache einfach, dass der Manga von Dragon Ball im Japanischen halt ein zusammenhängender ist. Das heißt, da wird nicht unterschieden zwischen Dragon Ball und Dragon Ball Z. Ne? Mhm. Der heißt einfach Dragon Ball und ab dem 195. Kapitel gibt es einen Sprung und dann sind die alle groß. So. Und als dann Toei Animation sich die Rechte an Dragon Ball gesichert hat und dann Anime produziert hat, haben die das ja aufgeteilt an den Dragon Ball und Dragon Ball Z. Und als das dann rüberschwappte bei uns, haben wir das halt alle hier irgendwie übernommen. Und dann haben wir das aber auch für die Manga übernommen. Dann gab es bei Carlsen auch den Dragon Ball Z Manga zu kaufen und alles. Und das war ja bei Dragon Ball Z noch schlimmer. Das wurde ja 95 beendet, wie gerade gesagt. Aber bei uns lief ja Dragon Ball Z erst ab Ende 2001.
Boah, krass. Ich hätte das jetzt sogar Anfang 2000 verortet, aber Ende 2001?
Ende 2001, August 2001 irgendwann.
Ach, ist ja krass, ey. Das und Problem.
Ultra geschnitten, muss man auch sagen.
Ja, das wollte ich gerade ansprechen. Also RTL 2 hat ja groß mit Uncut geworben damals. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. In diesen Werbeblöcken haben die ja gesagt, wir bringen Dragon Ball Z Uncut. So, ich dachte, boah, geil. Ja, schön 19 Uhr, deswegen lief die Serie ja auch 19 genau. Uhr. Und daran hat man ja auch erstmal geglaubt. Ja, das Problem ist halt, dass diese Tapes, die man da gekauft hat, erstmal sowieso schon Scheißqualität hatten. Ist man mal ganz ehrlich, und von der geschnittenen französischen Fassung stammt.
Korrekt.
Ja. Und als ich das erfahren habe, war ich ein bisschen sauer.
Und die Franzosen haben ja bis zu 5 Minuten pro Folge geschnitten.
Das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht gewusst. Also ich dachte so, ja, da gibt es halt ein paar Szenen, die, wegen der Brutalität geschnitten worden, wie zum Beispiel Kampf Krillin gegen Freezer, was kein Kampf war, sondern eher, naja. Und am Ende ist ja, für alle, die die Serie kennen, Krillin, und ich spoiler das jetzt, weil ich denke mal, die meisten werden es wirklich schon gesehen haben. Krillin wurde halt von Freezer getötet, und zwar in der Aktion, dass Freezer ihn einfach in die Luft gehoben hat, ohne ihn anzufassen, und dann mit seiner Ki, was sie ja im Deutschen auch nicht so genannt haben, aber mit seiner Kraft einfach explodieren lassen hat. So. Und da hast du, also das war auch einer der krassesten Schnitte, also generell im Freezer-Kampf waren super viele Schnitte drin. Und das hast du nur ganz kurz angedeutet gesehen, wie diese Explosion anfing.
Es war nur eine kleine Wolke und dann war es vorbei.
Ja, richtig, genau. Also du konntest dir denken, was passiert ist. Was aber, wie wir ja mittlerweile wissen, auch nicht immer besser ist. Ne? Also diese reine Fantasie ist ja manchmal schlimmer als das, was man zu sehen bekommt. Weil ich dachte, da ging sonst was los, dass Krillin da in einer riesen Blutwolke aufgegangen ist oder so. Das war ja aber nicht so. Also da ist halt eine Explosion gekommen. Du hast schon gesehen, dass es ihr irgendwie auseinandergefetzt hat. Ja, aber du hast dann halt nur die Splitter von der Rüstung gesehen. Und das war es dann halt. Aber trotzdem hat man das dann halt massiv geschnitten. Was man auch geschnitten hat, sind zum Beispiel diese kurzen Werbefiller, die man in der originaljapanischen Episode hat. Da wird ja eine Episode immer durch Werbung unterbrochen. Und dann gibt es so einen ganz kurzen Clip mit irgendwelchen Charakteren, die
genau
offensichtlich nicht in der realen Welt sind, sondern irgendwie gerade auch im Studio stehen könnten. Das hat man rausgeschnitten. Und man hat die Synchronisation, auch wenn sie immer noch top ist, aber man hat sie sehr in den Texten angepasst. Man hat sie mehr auf lustig getrimmt. Man hat da mehr diesen, ich würde sagen, Bud Spencer-Stil gefunden.
Ja, es war mehr Slapstick.
Genau, richtig. Ne? Und damit, mit diesen Maßnahmen hat man das dann gebracht und ungeschnitten war da halt gar nichts. Es wurden auch viele Originalbegriffe rausgenommen, wie zum Beispiel bei der Original-Dragon Ball-Serie, wo es ja nicht die Kamehameha ist vom Herr der Schildkröten, sondern die Schockwelle der Urahnen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
Ja, Schockwelle der Urahnen, Urväter, irgendwie sowas, genau.
Genau. Und später, im Laufe der Episoden, hat man es dann Kamehameha genannt, weil man irgendwann rausgefunden hat, Mist, das kriegen wir so nicht synchronisiert, wenn die aufeinander losgehen, dann kann ja Son Goku nicht die ganze Zeit Schockwelle der Urahnen sagen. Und dann hat man halt wieder das Original Kamehameha eingeführt. Was denn aber bei uns so rüberkam, wie, okay, das sagt er jetzt, um diese Schockwelle auszulösen, aber dabei heißt ja die ganze Aktion so. Man hat auch in der deutschen Übersetzung nicht von Ki gesprochen, das hat man erst später bei Dragon Ball Z Kai gemacht. Also da hat man sich viel mehr ans Original gehalten von der Übersetzung. Und ja, also spannende Sache auf jeden Fall.
Ja, aber dazwischen, also zwischen Dragon Ball Z und Dragon Ball Kai, gab es ja noch Dragon Ball GT. Und das ist ja deutlich schlimmer geschnitten worden noch. Das hat es ja komplett zerstört von der Narrative, fand ich. Das ist auch der Grund, warum mich Dragon Ball ehrlich gesagt auch verloren hat. Ich habe mich so dermaßen auf Dragon Ball GT damals gefreut. Und wir haben das auch damals alle im Kollektiv geguckt. Du musst dir so vorstellen, wir waren fünf Freunde und wir sind quasi mit Dragon Ball aufgewachsen. 99 damit angefangen, bis 2006 durchgeguckt. Ne? Wir waren so eingeschworen, kannten alles, aber haben uns unfassbar auf GT gefreut. Und dann kommt dieses zerstückelte Anime-Geschöpf daher, was einfach von 64 Folgen auf 51 Folgen runtergeschnitten wurde bei uns und auch noch so wirr zusammenerzählt wurde, dass wir nach 3-4 Folgen gesagt haben, nee, das gucken wir nie wieder. Und danach hab ich persönlich auch nichts mehr außer der Spiele mit Dragon Ball am Hut gehabt.
Ach, krass. Also ich habe, naja, was heißt verziehen? Verziehen habe ich den wirklich immer noch nicht. Es gibt ja bis heute noch keine vernünftige Fassung.
Nein, gibt es nicht.
Ne, weil man kann zwar Dragon Ball GT kaufen, aber wie du selbst in deinem Video schon gesagt hast, die deutschen Episoden bleiben weiterhin geschnitten.
Korrekt.
Und bei Dragon Ball Z zum Beispiel, zumindest Crunchyroll hat das jetzt so gemacht, die bringen es ja jetzt nochmal neu raus. Und da werden dann ähnlich wie bei den Rip-Offs damals, und deswegen hatte ich die auch, ich habe nämlich alle Folgen hier erzähle ich gleich zu mehr, nochmal auf Festplatte, aber zu den Details gleich nochmal mehr. Und ähnlich wie bei den Rip-Offs hat jetzt Crunchyroll Dragon Ball Z nochmal rausgebracht und hat die geschnittenen Szenen dann japanisch vertont gelassen. Weil du kriegst ja leider auch die Original-Synchronsprecher wie Tommy Morgenstern, David Nathan und wie sind die? Nathan, ich sage immer Nathan, die kriegst du halt leider nicht mehr ran. Weil die sagen alle, ey Leute, er tut mir leid, aber ich kann das nicht mehr.
Ja.
Ja. Dann haben sie ja, wir können ja zu der Story gleich noch so ein bisschen, kann ich dir ja gleich noch ein bisschen was erzählen aus meiner Warte. Und dann haben sie halt die Szenen genommen und die Stellen, die dann halt geschnitten waren im RTL 2 Original, die haben sie dann auf Japanisch gelassen. Und das hätte ich mir auch für Dragon Ball GT gewünscht. Warum auch nicht? Ne? Also das wäre zumindest erstmal eine Alternative, dass du die Serie ungeschnitten kaufen kannst.
Ja, vor allem schlimmer ist es ja noch, dass in den deutschen Folgen, da gab es Rückblicke. Und diese Rückblicke sind zusammengeschnitten aus den fehlenden Episoden. So, und das heißt also, wenn du jetzt auf der DVD, die es ja hier zu Lande gibt, wenn du da die fehlenden Episoden auf Japanisch hast und dann aber in den deutschen Episoden, in den Rückblicken, die gleichen Szenen bekommst wie in den fehlenden Folgen, da bist du doch komplett verwirrt.
Das ist richtig, ja. Also da ist das sowieso totaler Quatsch. Ich kann aber eine Anekdote erzählen, dieses Prinzip, und das ist das, was ich gerade angedeutet habe, dieses Prinzip, dass die deutschen Episoden mit den geschnittenen japanischen Stellen released wurden, die gab es damals schon als einen der ersten Major Rip Releases im Netz. Als man nämlich rausgefunden hat, dass RTL 2 die Sachen aus den französischen Bändern übernommen hat, kam in Japan irgendwann mal eine HD-Neuauflage raus für Dragon Ball Z in 16:9. Leider oben und unten ein bisschen abgeschnitten und so, stört aber in den meisten Fällen überhaupt nicht. Und da hat sich so ein Typ tatsächlich die Mühe gemacht und Episode für Episode diese Tonspur genommen und dementsprechend angepasst. Und die habe ich heute noch auf einer Platte. Das ist immer noch die beste Version von Dragon Ball Z, die es gibt.
Das glaube ich.
Und es ist schade, und ich glaube, von Dragon Ball GT gibt es das auch, dass die Leute sich dann die Mühe gemacht haben, diese Rückblicke da wegzunehmen und sowas alles und die Originalepisoden zu synchronisieren. Es ist halt bloß schade, dass man das bis jetzt noch nicht auf den deutschen Markt geschafft hat. Auch weil Dragon Ball GT ja leider nie so wirklich. Also irgendwie macht man in Dragon Ball Super schon Andeutungen daran, dass es das doch geben könnte, weil Dragon Ball GT ja, also man macht ja bei Dragon Ball Z am Ende einen Riesensprung. Son Goku besiegt Buu. Das ist quasi der letzte große Gegner bei Dragon Ball Z, der Dämon Buu. Und dann gibt es einen Sprung, weil Son Goku sagt zu Buu, ich möchte, dass du deine Kraft für gute Sachen nutzt. Und dann sieht man auf einmal in derselben Episode sogar noch, dass auf einmal 10 Jahre vergangen sind. Und dann erscheint ein gutartiger Charakter, der heißt Oob. Na, so ein Zufall. Sieht aus wie ein Mensch, ist ein dunkelhäutiger, schwarzer Junge und der hat dann die Kraft von Buu. Und dazwischen, zwischen diesen beiden Punkten, sollte Dragon Ball GT spielen. Das Ding ist aber, dass Son Goku ja auch von der Kraft schon wesentlich weiter war. Bei Dragon Ball GT haben sie ja den Super Saiyajin 4, die Urform sozusagen, eingeführt, die den Saiyajin-Affen, also die Saiyajins sind die Rasse von Son Goku und Vegeta, die können sich bei Vollmond in Affen verwandeln. So, nur wurde bei Dragon Ball in der Originalserie, jetzt springe ich hier ein bisschen hin und her, der Schwanz von Son Goku abgeschnitten und auch Vegeta hat dann irgendwann gesagt, okay, dass ich nicht mehr empfindlich gegen den Mond bin, der wurde ihm ja abgeschnitten durch Krillin. Siehst du, ich bringe das auch schon ganz durcheinander in einem Kampf. Und dadurch sind die beiden nicht mehr empfindlich. Und in Dragon Ball GT bekam er dann seinen Schwanz zurück, um dann die Super Saiyajin Stufe 4 zu erreichen, die er aber in Dragon Ball Z nicht mehr hatte. Also irgendwie hat man das auch nicht richtig eingegliedert bekommen. Und Akira Toriyama, um mal auf den wieder zurückzukommen, der hat dann auch irgendwann gesagt, das ist nicht die offizielle Story. Also Dragon Ball GT ist wohl neben seinem Schaffen entstanden. Vielleicht kannst du ja noch dazu was sagen, genauer. Da hat er gesagt, das gehört jetzt nicht zur offiziellen Lore, obwohl in Dragon Ball Super immer mal wieder Anspielungen darauf gemacht werden, dass das vielleicht doch noch so weit kommen könnte.
So. Ja, also Dragon Ball GT ist entstanden einfach aus dem Grund, weil Toei Animation einfach noch Geld mit der Marke verdienen wollte. Einfach deshalb. Akira Toriyama war 1995 einfach fix und fertig. Der war ausgelaugt von Dragon Ball. Der hat zu dem Zeitpunkt 519 Kapitel auf 8000 Seiten geschrieben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du so viel damit machst und Woche für Woche damit zu tun hast, dass du irgendwann keinen Bock mehr hast und einfach Neues machen willst, Neues ausprobieren willst. Und er hat zwar nebenbei, also parallel zu Dragon Ball, immer wieder One-Shots gezeichnet, aber ich kann mir vorstellen, dass er trotzdem sich vielleicht gedacht hat, solange ich an Dragon Ball festhalte, wird mir nichts Großes mehr gelingen, weil ich einfach die Kraft und die Zeit dafür nicht habe. So, und daher ist es verständlich, dass der 95 irgendwann ausgelaugt gesagt hat, so, ich mache jetzt Feierabend. Ich meine sogar gelesen zu haben, dass er seine Verleger und die Fans um Erlaubnis gebeten hat, mit Dragon Ball aufzuhören.
Boah, krass.
So, und Toei Animation wollte damit Kohle machen mit der IP. Klar, das ist halt der zweiterfolgreichste Manga und Anime nach One Piece damals gewesen und ich glaube bis heute so. Und daher kamen die eben mit Dragon Ball GT um die Ecke. Und Dragon Ball GT entstand ja auch, ich will nicht sagen komplett abseits von Toriyama, aber der war ja nur noch beratender, in einer beratenden Rolle und hat, soweit ich weiß, nur an das Character Design beigetragen. Mehr hat er nicht gemacht. Also weder die Story ist von ihm, noch die verschiedenen Figuren sind von ihm. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass der irgendwann gesagt hat, bei dem Scheiß, der konzipiert wurde, nee, also sorry, das hätte ich anders gemacht.
Ja. Also Dragon Ball GT war ja an sich, fand ich jetzt nicht so schlecht. Also klar, man hat sich ein bisschen was einfallen lassen mit dem Twist. Son Goku wird in der ersten Folge halt wieder zum Kind. Das hat man ja jetzt auch in der neuen Serie wieder aufgegriffen. Eine Dragon Ball Daima, die jetzt bald kommt. Da werden ja alle wieder zum Kind. Und auch deswegen vermutet man, dass man eventuell hier versucht, also die Serie ist ja wohl noch in Zusammenarbeit mit ihm entstanden.
Korrekt, ja.
Und man vermutet jetzt, dass jetzt versucht wird, sein eigenes Dragon Ball GT zu erzählen, was denn wieder besser in diese Story zu passt. Aber es ist natürlich Spekulation, das werden wir dann alle sehen, wenn es soweit ist. Ich fand die Story nicht schlecht, ich fand auch den Super Saiyajin 4 nicht schlecht, das ist im Grunde genommen der Ur-Saiyajin, wie man ihn dann irgendwie, ich habe das mal irgendwo aufgeschnappt, der sieht dann halt sehr danach aus, dass er wieder sieht aus wie diese Mischung aus dem Wehraffen, in den sie sich verwandeln können, und in den Super Saiyajin. Nur mit schwarzen Haaren, er hat wieder einen Schwanz. Und das soll wohl die bisher stärkste Form gewesen sein. Man vermutet sogar, und ich weiß nicht, ich habe das irgendwo aufgegriffen, aber einige vermuten sogar, dass diese Form denn noch nach dem Super Saiyajin Gott und sowas alles kommt. Also das ist quasi so die finale Form, mit der man das gerne abschließen will. Ob das denn noch mal so kommt, das werden wir natürlich sehen. Aber jetzt hat sich ja auch einiges geändert, ne? Und dann machen wir vielleicht auch mal so ein kleines Ende zu Dragon Ball. Es gab ja auch dieses Dragon Ball AF.
Ne? Ja.
Und ich wusste ja nie, was AF heißt. Also du hast mir das erst mit deinem Video erklärt, dass es sich um einen April-Scherz handelt, also April Fool sozusagen. Und aus dem Ganzen ist ja dann wirklich die Story um einen neuen Zeichner um Dragon Ball entstanden, der dann für diese Dragon Ball Heroes Serie zuständig war. Das Witzige ist, dass wir Dragon Ball AF, und deswegen komme ich immer wieder so ein bisschen zurück auf das GT, jetzt mittlerweile auch schon in Dragon Ball wiederfinden. Wer zum Beispiel Dragon Ball Super Superhero gesehen hat, ja, der Film heißt wirklich so, da gibt es eine Verwandlung, ich sage jetzt nicht von wem oder was, aber das sieht schon verdammt aus nach Dragon Ball AF. Und da habe ich mir schon so gedacht, ich glaube, die werden am Ende sowieso alles dann irgendwie wieder zusammenfügen. Ob die Serie irgendwann mal ein Ende findet, werden wir sehen. Also es wird auf jeden Fall kein Origin-Ende mehr werden können, weil der Originalschöpfer ist jetzt halt verstorben leider. Hinterlässt damit halt riesen Fußspuren. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man das jetzt noch mal so ein bisschen aufgreifen wird mit Dragon Ball Daima. Und man spielt ja auch ein bisschen mit den Erwartungen, dass sie alle jetzt wieder Kinder sind und nicht nur Son Goku. Da bin ich wirklich mal gespannt.
Aber du hast jetzt, vielleicht noch mal ganz kurz zu Super. Ich persönlich habe das ja nie gesehen. Ich habe jetzt nur in meiner Recherche so ein bisschen mich drüber informiert, dass ja dieser Toyotaro, der ursprüngliche Dragon Ball AF-Zeichner oder einer der ursprünglichen Zeichner jetzt dafür verantwortlich ist, dann zusammen mit Akira Toriyama. Akira Toriyama hat ja die Story beigesteuert, der Toyotaro hat gezeichnet. Jetzt ist es aber so, dass Dragon Ball Super ja noch nicht abgeschlossen ist. Und Akira Toriyama ist jetzt gestorben und ich habe zumindest gelesen, dass Dragon Ball Super jetzt erstmal pausiert ist. So, die Frage ist, und das ist etwas, wo viele im Internet sich nicht einig sind, ist halt, wie geht's weiter? Weil dass Toyotaro Dragon Ball zeichnen kann, ich glaube, das steht außer Frage.
genau.
Aber wo sich viele wohl dran stören, ist, dass er nicht immer eine Meinung mit Toriyama war, was die Story angeht, was die geschichtliche Ausrichtung angeht. Und dass viele die Befürchtung haben, dass eben mit ihm als alleinigen Federführer Dragon Ball zumindest handlungstechnisch in eine falsche Richtung geht.
Okay. Also handlungstechnisch, also das Grobe, was an Handlung übrig bleibt, sage ich mal, ist ja immer größer und breiter. Also es ist ja immer, es kommt immer der nächste Super Saiyajin, es kommt immer
die nächste. Und das ist schade. Es ist schade, dass es so ist.
Ja, aber es war ja auch nicht ganz ohne, also ich weiß nicht, ob da Toriyama da federführend war, ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen.
Ja, es ist ja seit Dragon Ball Z so. Ne? Dragon Ball war ja noch so auf Abenteuer getrimmt, das war ja die große Reise auf die Suche nach den Dragon Balls, dann kam die Rote Armee und so weiter. Ne? Das hatte ja noch so ein bisschen etwas von der Abenteuergeschichte und ab Dragon Ball Z war das ja ein reiner Fighting-Anime oder Manga, der eigentlich nur noch immer neuere, immer stärkere Gegner auf den Herz zauberte, egal ob die jetzt aus dem Weltall kamen oder wo auch immer. Das ist halt auch das, was mich immer so ein bisschen getriggert hat bei Dragon Ball und das, was mich so ein bisschen gestört hat, weil du weißt halt ganz genau, okay, der kämpft jetzt gegen Cell, aber scheißegal, der besiegt den und dann kommt eh wieder einer, der noch stärker ist. Und den besiegt er auch und dann kommt wieder einer, der noch stärker ist. Aber Fun Fact, den besiegt er auch. Ne? Das war so ein bisschen vorhersehbar.
Ja, und vor allem sind sie am Ende alle Freunde geworden.
Genau.
Außer Cell, den haben sie einfach in die Luft gejagt. Aber ansonsten ist es ja immer so, dass dann am Ende die Freundschaft gesiegt hat, auch wenn immer ein bisschen widerwillig. Also egal, ob es jetzt Vegeta war, der vorher ein Massenmörder war und tausende von Menschen auf dem Planeten Erde einfach gekillt hat. Egal, ob es zum Beispiel in Dragon Ball Super, kann ich dir sagen, nicht ganz auf freundschaftlicher Ebene, aber da kämpfen sie halt mit Freezer zusammen.
Echt?
Ja. Oder die Filme jetzt, es gibt ja auch Dragon Ball Super Broly, da verändern sie ja nochmal die Broly-Story, weil es gab ja auch viele Filme zu Dragon Ball Z, aber die haben ja immer neben der Handlung vom eigentlichen Dragon Ball gespielt. Und die sind auch teilweise gar nicht in irgendeiner Weise in die Handlung einfädelbar gewesen. Das war total kurios. Und das heben sie ja jetzt nach und nach auf. Es gibt einen neuen Broly-Film, der, aber auch da ist es immer dasselbe Prinzip. Erst gekämpft und dann am Ende Freunde. Naja, jedenfalls, das verstehe ich. Also das kann ich absolut nachvollziehen. Ich gucke es immer noch gerne, weil man denn doch manchmal so Storyfäden einführt unter Familienmitgliedern, sage ich mal jetzt ganz vorsichtig, ohne jetzt was spoilern zu wollen. Aber ja, das Grundprinzip ist es immer, erst war es die Erde, dann war es das Weltall und jetzt sind es die Universen, die gegeneinander kämpfen. Ich frage mich, was da als nächstes kommt, wahrscheinlich die Dimension oder was.
Multiversum.
So genau. Ja, die Multiversen oder so, ich weiß
Son Goku nicht. Gegen Son Goku.
Gab es ja schon mal.
Ja, okay.
Ja, es gab Son Goku Black. Das war in Dragon Ball Super ebenfalls. Und der wurde ganz schön gehypt. Und am Ende wo es aufgelöst wurde, wie das denn wirklich alles stattfand, da war ich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Aber ja, Son Goku Black, den gab's. Aber natürlich wäre es auch mal spannend zu sehen, also meines Erachtens nach spannend zu sehen, was ist denn, wenn Son Goku gegen gleich starken Gegner antritt? Ich meine, kämpfen die dann bis zum nächsten Jahrhundert oder was? Ich weiß es nicht. Aber das sind einfach so Sachen, die haben mich immer bei der Stange gehalten. Ich habe die bis jetzt immer alle geguckt. Auch die Mangas habe ich gelesen, die ja schon wesentlich weiter jetzt wieder sind. Und jetzt hat vielleicht, ganz blöde gesagt, wenn sie den Manga pausieren, hat jetzt vielleicht auch die Anime-Serie eine Chance, hinterher zu rücken. Hoffentlich geht es da auch irgendwann mal weiter. Ich weiß nicht, hast du da Details jetzt rausfinden können?
Also leider nicht, nur dass es pausiert ist und an sich, ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt nur der Trauer geschuldet ist und dann eben die Arbeiten wieder aufgenommen werden oder wie sie aufgenommen werden, weil Toriyama hat ja auch nie irgendwie vorgearbeitet. Er hat ja nie irgendwie einen Draft gezeichnet und sich dann da dran gehangelt. Er hat ja immer die Kapitel so gezeichnet, wie sie ihm in den Sinn kamen.
Das ist ja auch ein besonderer Punkt an Herrn Toriyama. Er war immer ein bisschen spät dran.
Genau.
Also irgendwann stand dann mal jemand vor ihm und hat dann wahrscheinlich gesagt, du, wir müssen jetzt langsam mal. Und man vermutet auch, dass deswegen der Anime noch nicht weitergegangen ist. Weil es da entweder immer die Absegnung von ihm brauchte, in dem Fall, oder eventuell noch eine Zustimmung in irgendeiner anderen Art und Weise. Und dann hat man sich da anscheinend immer so ein bisschen gezögert. Also Herr Toriyama war jetzt nicht der Typ, der, also ich will es gar nicht so schlecht ausdrücken, aber ich weiß nicht, er hat jetzt nicht jedes Jahr, abseits mal von Dragon Ball, wo er sich mit Dragon Ball Z da so kaputt gemacht hat, aber er ist ja dann irgendwann kräftig zurückgefahren, das hast du in deinem Video auch gesagt. Und dann hat er einmal im Jahr so ein, wie heißen die Dinge?
One-Shot, also eine in sich abgeschlossene Geschichte quasi.
Okay, also so ein Manga-Einzelband wahrscheinlich.
Genau.
Ja, genau. So, also das heißt, ihr müsst euch vorstellen, das ist wie so eine Disney-Story, die dann aber auch wirklich in einem Heft alles erzählt. Und dann gibt es halt dann irgendwann die nächste Story. Nur, dass er immer in anderen Welten spielen lassen hat alles, oder? Also,
genau, also die haben sich alle unterschiedlich gelesen und also er hatte natürlich einige zusammenhängende Geschichten. Dragon Ball war die größte, dann gab es ja Dr. Slump und dann sowas wie Goku Eggman zum Beispiel, aber das waren schon relativ nischige Geschichten, aber an sich hat er halt die Mehrheit tatsächlich in Einzelbänden abgeschlossen geschrieben.
Genau, und das hat er dann halt irgendwann mal einmal im Jahr gemacht, also da merkt man schon, okay, vielleicht hat er. Man weiß ja nicht, wie es vorher um seine Gesundheit stand. Ne? Das ist ja jetzt auch eine Meldung. Er ist ja dann an einem Karzinom gestorben oder so. Also einige sagen Krebs. Wenn ich das google, dann kann es auch sein, dass er gestürzt ist und sich eine Blutung im Gehirn gebildet hat. Also viele verschiedene Sachen. Meistens entsteht das aber durch Sachen, dass man sich vielleicht auch selbst nicht mehr so halten kann. Also was weiß ich, man stürzt oft oder und dann kommt halt irgendwann die Stelle und das werden die auch nicht noch großartig bereittreten, weil das ist halt Japan.
Ne? Aber Toriyama hat ja immer schon von sich gesprochen, dass er einen sehr ungesunden Lebensstil hatte. Das hat er immer wieder erwähnt. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der ist ja jetzt ausgezeichnet worden mit dem Anime Lifetime Achievement. Award.
Das, nur durch dein Video habe ich das gehört.
So, ja, genau. Und im Zuge von dieser Auszeichnung hätte er den Preis jetzt am, ich glaube, zwischen dem 8. und 11. März in Empfang nehmen sollen. Am 1. März ist er ja gestorben. Aber die Veranstalter haben jetzt seine Dankesrede veröffentlicht, die denen schon vorlag. Und da spricht er halt auch so ein bisschen über Dragon Ball Daima und wie stark er da involviert war und hat da eben auch gesagt, vielen Dank für alle, die mich über die Jahrzehnte unterstützt haben. Ich bin nicht unbedingt sehr zuversichtlich, was meine Gesundheit angeht, aber ich werde versuchen, so viel zu machen wie möglich.
Ja, das hat sich ja dann leider sehr schnell in Wohlgefallen aufgelöst. Ja. Ist auch irgendwie ironisch, dass er das denn so, also es ist auch ungewöhnlich, dass ein Japaner so da antritt und das so offen zugibt. Und ich glaube, Akira Toriyama war auch nicht, also wenn man das so ein bisschen zusammenwürfelt, war auch nicht der typische Japaner, die ja immer sehr, ich sag mal, korrekt sind, immer sehr nicht das Gesicht verlieren oder so, sondern ich glaube, er hat einfach sein Leben gelebt.
Sagen wir es einfach mal so. Und genau so ist er ja auch in die Branche reingekommen, wenn du es genau nimmst.
Na? Ja, genau. Weil du hast ja in deinem Video gesagt, zum Beispiel, er war nicht der Typ, der jetzt im Anzug auf Arbeit gegangen ist und das hat seinem Chef halt gar nicht gepasst. Und das war ja vor 30 oder 40 Jahren ja immer noch eine ganz andere Nummer als heutzutage.
Richtig, ja.
Ne? Und also heutzutage ist da immer noch viel so. Zum Beispiel, ich glaube, Nintendo war eins der letzten Unternehmen in der Videospielbranche zum Beispiel. Und das war irgendwann, oh Gott, lass mich lügen.
Das müsste in den 2010ern gewesen sein.
Irgendwann. Ja, genau.
Wenn das, was du meinst mit der Anzug- und Pflicht, Krawatte und so weiter, ne?
Richtig, genau. Mhm. Also bei Nintendo wurde irgendwann in den 2010ern gesagt, okay, ihr braucht jetzt nicht mehr unbedingt mit Anzug und Krawatte kommen. Halt in Anführungszeichen nur noch ordentlich gekleidet. Weil das war halt so gang und gäbe. Und er ist halt schon damals rausgeschossen aus dem ganzen Ding.
Ne? Ja, wir reden hier von 1978.
Das muss man sich mal vorstellen. Also wir sind noch im ganz anderen traditionellen Japan. Da hattest du auch noch einen Yamauchi an der Spitze bei Nintendo.
Genau.
Auch ein sehr traditioneller Japaner. Und da kann man sich ungefähr vorstellen, wo das ungefähr hingeht. Jeder, der von Yamauchi schon mal was gehört hat, wird auch gehört haben, das war nicht unbedingt der Menschenfreund in der Industrie, sondern der war knallhart. So, und mit so einer Einstellung, wie Toriyama sie hatte, der dann, also ich vergleiche das immer manchmal ein bisschen mit mir, weil ich hatte natürlich auch, bevor ich das hier alles gemacht habe, hatte ich auch immer einen normalen Job und manchmal hieß es dann, ja, wir haben jetzt hier Weihnachtsfeier und da haben wir halt einen Dresscode, so bitte im Anzug und Hemd kommen. Dann gab es halt Zeiten, da bin ich nicht hingegangen, weil ich mich damit absolut nicht identifizieren konnte oder aber wenn ich hingegangen bin, ja, dann habe ich mir halt eine schwarze Jeans angezogen und ein Hemd. So, das war das Einzige, was ich hatte. Ich hatte keinen Anzug. Und dann haben mich die Leute immer schräg angeguckt. Und das kann ich mir vorstellen, 1978, Alter, da bist du ja komplett durchgefallen, ne, in dieser Gesellschaft. Und deswegen ist das halt auch so ein Ding bei Toriyama, was mich ein bisschen fasziniert hat und dass man sich damit durchsetzen konnte. Klar, es ist ein Geschäftsbereich, den hat nicht damals jeder gemacht, aber es ist auch ein Geschäftsbereich, wo du echt was können musst, weil ich habe mal von so einer Aufnahmeprüfung gehört, auch in so einem Manga-Studio in Japan. Und da sollten die Leute etwas zeichnen, eine Situation zeichnen, wie jemand erschreckt zu Boden guckt und was aufhebt. Und das war eine relativ, also klingt relativ simpel, aber kaum einer hat das geschafft. Also wirklich kaum einer. Weil die wollen, also diese ganze Eindrücke, die wir durch Animes mitbekommen und dieses Abstrakte und dass es trotzdem bei uns ankommt, ist halt komplizierter, als wir meistens vermuten. Und er war halt so ein Querschläger. Gerade in Japan ist das ja überhaupt nicht angesehen, weil da ist immer Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und es gibt ja auch aktuelle Berichte noch aus Japan, wie die nennen sich denn nicht umsonst so Arbeitssklaven. Mhm. Die gehen morgens zur Arbeit, arbeiten dann 12 Stunden, arbeiten in der Bahn weiter, arbeiten schon auf dem Weg zur Arbeit, schlafen dann 3 Stunden in der Nacht und
im Büro wohlgemerkt.
Im Büro und wenn sie Glück haben, können sie auch mal 3 Stunden im eigenen Bett schlafen. Und gehen dann wieder zur Arbeit und arbeiten schon auf dem Weg zur Arbeit. Und dann immer ganz hörig dem Chef und so weiter und so fort, weil der macht es ja auch so. Ne? Also das ist dann noch ganz klassisch. Und wie gesagt, also wir können es nur immer wieder betonen, das ist jetzt mittlerweile 46 Jahre her, seitdem er das so gemacht hat und gesagt hat, nee, ich habe da keinen Bock drauf. Dass er da überhaupt in der Gesellschaft sich einen Platz ereilen konnte durch seine Kunst, ist ein Riesenwunder.
Ja, aber man muss auch dazu sagen, er hat ja auch einen Menschen, der ihm zur Seite stand. Der ist ja mehrfach in die richtige Richtung geschubst worden.
Ja, ja.
Von seinem Verleger. So, wenn es diesen nicht gegeben hätte, ey, ganz ehrlich, dann weiß ich nicht, ob wir Dragon Ball bekommen hätten.
Das ist halt der nächste Punkt, ne? Also, dieser Verleger hat ihm immer wieder gesagt, ey, mir gefällt, was du da machst, mach weiter.
Und ja, und wenn es eben nicht funktioniert hat, dann hat er halt immer wieder, es war nicht Akira Toriyama, der sich entschieden hat, zum Beispiel einen Manga zu zeichnen mit einer weiblichen Protagonistin, der dann auch erfolgreich wurde und aus dem Dr. Slump ja entstanden ist. Das war sein Verleger, der ihm gesagt hat, hey, probier mal einen weiblichen Helden, zack, erfolgreich. Oder hey, deine Abenteuer-Manga funktionieren nicht so richtig, deine Gag-Manga funktionieren nicht so richtig, probier doch mal einen Kung-Fu-Manga, du magst doch Jackie Chan-Filme, zack, erfolgreich. Hey, ich kenne da einen Spieleentwickler, der macht da gerade so ein Rollenspiel für das Famicom, vielleicht machst du das Character-Design für den, zack, erfolgreich.
Ja, ja,
das ist krass.
Und also der hat das wirklich gesehen, jetzt fällt mir da aber nicht ein, wie der gute Mann hieß.
Kazuhiro Torishima hieß der, von Weekly Shonen Jump.
Das klingt nämlich noch mal ein bisschen japanischer als Akira Toriyama, finde ich.
Genau.
Ne? Also das meinte ich so. Dieser Akira Toriyama ist halt auch für uns Westler gut aussprechbar. Und der hat ihm aber immer wieder gesagt, ey, mach weiter. Also du hast ja auch in deinem Video erzählt, wie Toriyama ja gesagt hat, ey, scheiß hier auf Arbeit, ich habe hier keinen Bock drauf und ich mache jetzt irgendwas und ja, dann quasi pleite war. Und sich dann einfach mal da zu so einem Zeichenwettbewerb gesellt hat und einen Star Wars Comic gezeichnet hat, ne?
Ja, genau. Eine Parodie auf Star Wars.
Genau. Und das muss man sich mal vorstellen. Da kann man das schon so nachempfinden, dass man diese Sachen von vornherein gut erkennt und so weiter und so fort. Und dann haben die aber gesagt, ja, aber du hättest was Eigenes machen müssen. Dann wurde er natürlich erstmal rausgekantet. Also der hat ist dann nicht weitergekommen, bis dann dieser besagte Mensch auf ihn zukommt und hat gesagt, ey, ist cool, was du gemacht hast, gefällt mir sehr gut, aber mach mal nächstes Mal was Eigenes. Und aus diesen ganzen Comics, die du da erwähnt hast, die will ich jetzt nicht alle einzeln aufzählen, dafür könnt ihr hier von Andi das Video gerne gucken, da ist alles wirklich sehr detailliert beschrieben. Aus diesen ganzen Sachen, naja, ist dann so nach und nach auch ein bisschen sein Stil entstanden und er konnte sich dann halt gegen andere durchsetzen mit diesem Stil bei war das damals schon Shonen Jump?
Ja.
Ja, ich muss immer ein bisschen überlegen. Dann da wirklich weiter als Zeichner. Und er war ja auch nicht immer erfolgreich. Also überhaupt nicht. Das ist total eigenartig, was du gerade schon erzählt hast, dass ihm er immer wieder in die richtige Richtung geschubst wurde. Und ja, also dann kam natürlich irgendwann mal sein Dr. Slump, auch schon in seinem Stil sozusagen. Aber wirkte für mich immer noch, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wirkte für mich immer noch sehr viel mehr japanischer, als Dragon Ball es war. Einfach durch die Charakterzeichnungen, durch das Robotermädchen Aralee, dann halt durch Dr. Slump selbst. Das war halt immer noch sehr, 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 sehr Manga-esk. Und ich finde, mit Dragon Ball hat er dann irgendwann so eine Richtung gefunden, okay, wir haben jetzt Charaktere, die relativ normale Körperproportionen haben, die nicht unbedingt eigenartig aussehen, zum Beispiel. Also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn ich das jetzt so sage. Und damit ist er halt super angekommen, außer am Anfang, wo Dragon Ball halt eher noch ein Abenteuer war, ne?
Ja, also Dragon Ball ist ja die Evolution aus zwei anderen Werken, die er ja gemacht hat, die davor entstanden sind. Und da gab es ja schon den oder zumindest einen Dragon Ball, der einen Drachen beschworen hat oder einen Jungen, der da irgendwie den Dragon Ball gesucht hat oder sein Meister, der auf einer fliegenden Wolke darum geflogen ist oder in einem anderen Werk, wo dann verschiedene Kapseln sich in Häuser verwandelt haben oder in Autos. Ne? Also all diese Elemente gab es schon vor Dragon Ball. Aber ich glaube, diese Vernetzung von diesem leichten Sci-Fi-Element, das du ja in Fahrzeugen siehst oder in diesen Kapseln zum Beispiel, und aber dieser chinesischen Folklore, die er ja davor nicht hatte. Davor war es ja alles so japanischer Gag und Slapstick und Popkultur und so weiter. Aber ich glaube, dass diese Ausrichtung auf chinesisches Volksmärchen mit den etwas normaleren, in Anführungsstrichen, Proportionen, wo die Köpfe jetzt nicht mehr so riesengroß im Vergleich zum Körper waren, wie das vorher gezeichnet hat. Ich glaube, dieser Mix war eben dafür verantwortlich, dass er dann irgendwann Fuß fassen konnte. Immer noch nicht so erfolgreich, weil einfach dieses Abenteuer nicht wirklich zünden wollte, bis dann irgendwann das Ganze so umgeschwungen ist auf diese Martial Arts Schiene, auf die Kämpfe, auf das große Turnier. Was eventuell auch damit zu tun hat, dass in dieser Zeit, wo Dragon Ball entstanden ist, wir reden hier von 1984, 85, natürlich Kung-Fu-Filme einfach Peak waren. Die waren ja so erfolgreich, egal ob Jackie Chan, Bruce Lee, Sammo Hung oder wie die alle hießen, die waren ja überall. Und ich glaube, das hat ihm auch schon ein bisschen geholfen, seinen Manga so ein bisschen hervorzuheben.
Und also er kam trotz vieler Misserfolge vor Dragon Ball, kam er zum richtigen Zeitpunkt. Nicht immer durch eigene Eingebung. Wie gesagt, wir haben schon gesagt, er wurde oft in die richtige Richtung gestupst und war sicherlich, ich könnte mir auch vorstellen, aber das ist jetzt eine grobe Vermutung, dass es manchmal nicht so einfach ist, mit ihm zusammenarbeiten. Wenn der keinen Bock hatte, hatte der keinen Bock. Sagen wir es mal so. Und ihn in die richtige Richtung zu stupsen und zu zeigen, ey, das ist der Weg, den du gehen solltest, guck auch mal ab und zu. Und ich kenne mich da selbst. Ich mag das auch nicht, jeden Tag auf die Zahlen zu gucken. Aber guck ab und zu mal auf die Zahlen und leite dir daraus ab, was erfolgreich ist. Und das ist erfolgreich. Und dann ist er ja irgendwann auch bei der Formel so ein bisschen geblieben, sage ich mal. Ne? Dragon Ball Z ist ja eigentlich
reiner Kung-Fu-Action.
Richtig, du hast immer es ging dann natürlich schon ein bisschen größer. In Dragon Ball war es so, dass die ersten Feinde aus dem Weltall kamen. Dann gab es halt den Teufel Piccolo und sowas alles, der ja auch ein Außerirdischer ist, was man dann aber erst so nach und nach Dragon Ball Z erfahren hat und so weiter und so fort. Und in Dragon Ball Z wurde es dann halt ein bisschen größer. Dann sind die halt ins Weltall geflogen. Man hat auf einmal neue Trainingstechniken gefunden, die völlig absurd sind, bei 100-facher Schwerkraft zu trainieren. Nein, damit trainierst du gar nichts mehr. Nie wieder. Sachen, die dann auf anderen Planeten stattfanden und der unheimliche Gegner, der da immer gewartet hat. Und trotzdem haben sie es geschafft, trotzdem sie ja immer wieder diesen Zyklus wiederholt haben. Der ging ja schon mit Dragon Ball los, mit der Piccolo-Saga sozusagen, ja. Beziehungsweise ja auch schon davor mit Shao Bai-Bai und wie sie nicht alle hießen, dass der Gegner immer stärker wurde. Und er wurde immer auf eine andere Art und Weise irgendwie als unbesiegbar deklariert, bis es denn Son Goku trotzdem geschafft hat. Und das fand ich total toll bei der Originalserie, dass Son Goku aber leider auch mal, was heißt leider, aber dass Son Goku auch mal verloren hat. Also der hat zum Beispiel gegen Jackie Chun verloren. Mhm. Nee, nicht gegen Jackie Chun.
Doch.
Wie?
Beim großen Turnier,
ne? Mhm. Genau, genau. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Das haben sie dann erst mal später aufgenommen, weil theoretisch hat Son Goku ja auch gegen Cell verloren. Da musste ja erst Son Gohan kommen, um Cell zu besiegen. Und das mit Son Gohan zieht sich doch tatsächlich jetzt wieder in Dragon Ball Super immer weiter auf. Also jetzt wird immer weiter die Story von Son Gohan erzählt. Und das auch aus vielen Gründen. Aber ich will nicht zu viel verraten. Und irgendwie haben sie es trotzdem, also zumindest bei mir, immer geschafft, auch nach Dragon Ball GT, ich habe es mir dann irgendwann auf Japanisch mit deutschen Untertiteln angeguckt, haben sie es dann trotzdem geschafft, mich immer wieder neu zu faszinieren. Und das zieht sich eigentlich auch deswegen bei mir durch, weil ich auf einfache Konzepte stehe. So, deswegen habe ich auch 10 Jahre Counter-Strike gespielt, weil es immer dasselbe war. Also du startest an der Basis, kaufst deine Waffen und let's go. Und dann hoffst du, dass die Runde irgendwie schneller abschließt als dein Gegner. Und das hat so einen ewigen Strudel. Und das hat sich bei Dragon Ball halt auch durchgezogen. Es gab aber auch viele Filler-Folgen, die wir gesehen haben. Und die berühmteste ist sicherlich Son Goku macht den Führerschein, was ja totaler Quatsch ist. Also, weiß ich nicht. Wenn ich fliegen könnte, warum soll ich mich denn in ein Auto setzen? Vor allem, wenn ich theoretisch 1000 km/h fliegen könnte, so schnell wie die manchmal fliegen, warum soll ich mich in ein Auto setzen, was vielleicht höchstens 200 fährt? Ja. Und das ist halt, das sind halt wieder so absurden Dinge, die aber mittlerweile auch so einen Kultstatus erreicht haben. Diese Single-Bänder, die du jetzt, also diese, mir fällt immer der Name nicht ein, diese Short-Stories.
One-Shots, ja.
One-Shots, genau.
Genau.
Die gibt es bei uns auch zu kaufen, alle vom Carlsen Verlag verlegt.
Genau.
Und die werde ich mir nach deinem Video jetzt auch mal holen. Weil da bin ich wirklich gespannt. Das lässt sich ja dann schnell weglesen, sage ich mal. Das klaut jetzt nicht 3 Tage oder so. Und da bin ich wirklich mal gespannt, was er da noch so für Ideen hatte. Und vor allem, sind die alle inspiriert durch Dragon Ball? Ich habe keine Ahnung. Ihr könnt das ja auch gerne in die Kommentare schreiben hier bei der Folge. Oder ist das doch noch mal was komplett anderes? Und da bin ich echt gespannt drauf.
Aber wie ist das denn jetzt? Wollen wir mal kurz über die Spiele sprechen? Weil ich es wäre ganz interessant, einfach mal zu erfahren. Ich meine, wir haben ja schon Dragon Ball Ultimate Battle 22 angerissen. Wir haben Dragon Ball Final Bout angerissen, was ja eigentlich Dragon Ball GT Final Bout hieß im Ausland. Beides Spiele, die ich bei einem Kumpel damals gesehen habe und die ich fürchterlich fand. So rein spielerisch. Aber ich glaube, die oder viele von uns haben sehr viel Zeit mit der Dragon Ball Budokai Trilogie verbracht, die damals auf dem GameCube auf der PS2 zu haben war. Ich habe es damals auf dem GameCube gespielt. Ich bin relativ spät ins PS2-Lager gewechselt und erinnere mich, dass ich damals die ersten beiden auf dem Cube hatte und dann sehr, ich will nicht sagen wütend, aber enttäuscht war, dass Teil 3 dann nicht mehr erschien auf der Konsole.
Oh ja.
Aber dann gab es ja auch nur so etwas wie Dragon Ball Sagas. Das habe ich dann immer so in Magazinen gelesen. Oh, das erste Action-Adventure. Oh, 2-Spieler-Koop, richtig cool rumlaufen und so. Und bis es dann eben bei uns nicht veröffentlicht wurde und ich mir das viel, viel später dann angeguckt habe und das grauenhaft fand. Aber es gab ja Dragon Ball-Spiele wie Sand am Meer, kann man ja sagen. Jede erdenkliche Konsole, angefangen vom Famicom, vom Nintendo. Da gab es ja schon Strategiespiele. Rollenspiele, Kampfspiele ohne Ende. Da war ich irgendwann auch der Kampfspiele ehrlich gesagt überdrüssig, weil die waren alle ähnlich. Die waren entweder auf einer 1:1-Ebene wie Budokai oder eben wie damals, ich glaube, das war Tenkaichi irgendwann, ne, dass du so ein bisschen schräge Ansicht hattest und dann konntest du so rumfliegen in so einer riesen Arena und so. Aber die waren halt alle relativ ähnlich. Ich war damals immer so der Freund von diesen Adventures zu Dragon Ball. Da gab es ja Dragon Ball Advanced Adventures für den GBA. Es gab Dragon Ball Origins, was ja auch die Story von Dragon Ball nacherzählt hat auf dem DS. Das fand ich großartig, auch wenn du das fummelig mit diesem Stift steuern musstest. Dragon Ball Z Attack of the Saiyans. Ich weiß nicht, ob du das kennst auf dem DS. Absoluter Geheimtipp. Rollenspiel, rundenbasiert von Monolith Soft, den Xenoblade-Machern. Mega geil, ne? Sowas habe ich dann total gefeiert. Oder damals auf der Wii auch. Kennt kein Schwein mehr. Aber Dragon Ball Revenge of King Piccolo fand ich auch großartig.
Leute, das sagt mir ja gar nichts.
Kennst du nicht?
Nein.
Musst du dir angucken. Das ist ein 2D Beat'em-up-Adventure zu Dragon Ball.
Okay.
Also quasi der Nachfolger von Advanced Adventures, kann man so sagen.
Okay. Also was ich dazu, wo du gerade bei diesen RPGs bist, was ich dazu einwerfen kann, was kaum einer kennt, ist auf dem Super Nintendo Dragon Ball. Warte, ich vergesse mal den Titel, weil das gab es auch bei uns nicht. Ich habe das mit einer Fanübersetzung gespielt.
Inzwischen sind ja alle Fan übersetzt, ne? Es gab genau. Haufenweise auf dem Super Nintendo ganz viele Kampfspiele.
Ja, richtig. Und aber das ist im Grunde genommen auch ein RPG und es könnte sogar sein, dass das Attack of the Saiyans eventuell sogar ein Remaster davon ist oder Remake davon ist. Das nennt sich Super Saiyan Densetsu, übersetzt The Legend of Super Saiyan. Und da gibt es, ich würde sie gerne live hier einspielen, aber ich habe leider die Technik nicht dafür, aber ich spiele sie für alle Podcast-Hörer ein. Da gibt es eine Kampfmusik. Und die ist ähnlich wie bei den Final Fantasy Spielen eigentlich immer die gleiche. Und ich war schon immer ganz enttäuscht, wenn man mal gegen einen größeren Gegner angetreten ist, dass die nicht kam. Und die spiele ich einfach mal hier ganz kurz für die Podcast-Hörer ein. So, jetzt habt ihr die gehört und ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde die legendär, ich könnte die rauf und runter hören. Und das war so einer meiner ersten Videospielerfahrungen. Und ich war ja immer so blauäugig, ich war ja immer so naiv und ich dachte so, ey, es muss doch mal ein Spiel zu Dragon Ball geben. Und erst nachdem ich das gespielt habe und auch durchgespielt habe übrigens, ist es so gewesen, dass ich dann gesehen habe, oh, gibt's ja schon eine ganze Weile.
Ein paar gibt es noch, ne?
ein paar, genau. Und das war so mein erster Kontakt. Und gerade wo du die Budokai-Reihe angeregt hast, ich fand die immer besser als die Tenkaichi-Serie.
Danke, ich nämlich auch.
Ah, na endlich. Und warum? Weil ein Kamehameha nun mal nicht 2 Sekunden lang ist.
Ja, sondern, weil die simpler war. Die war einfach simpler als die Tenkaichi.
Ja, richtig, genau. Und das ist, du hattest halt immer wieder, du hast dich immer wieder gefreut, wenn du deine Leiste aufgeladen hast und dann die Super Kamehameha auf den Erdball geschossen hast, teilweise durch den Erdball, wo ich dann dachte so, ob das jetzt so effizient ist, aber egal, es sah gut aus. Und die fand ich so geil und ich fand es auch so schade, dass der dritte Teil nicht mehr für den GameCube kam. Dafür habe ich den dann später nachgeholt mit einem Kumpel von mir und wir haben das rauf und runter gespielt. Und der hatte damals, da kann ich eine schöne Anekdote erzählen, der hatte damals eine Freundin, hübsches Mädel, aber die war so genervt davon, dass wir das so abgefeiert haben, dass wir da gerade eine Super Kamehameha vom Erdball ins Universum geschossen haben. Ja, 2 Wochen später war die weg. Also das war dann so, wo ich dachte, okay, naja, dann soll es nicht sein. Aber wir waren so begeistert von den Dingern. Und ich finde, bisher ist auch kein 2D-Spiel daran gekommen.
Doch, also auch selbst, doch.
Ja, also ich fand dieses, zum Beispiel dieses Dragon Ball Fighter Z Fighters. Boah,
mega, mega.
Ich mochte dieses Stop-Motion nicht bei den Charakteren. Also das gesamte Spiel lief in 60 Frames, aber die Charaktere liefen irgendwie in 15 Frames. Und ich bin nicht darauf klargekommen.
Ja, das war so ein Stilmittel. Also ich glaube, das war durchaus gewollt, dass das so ist. Aber ich finde Dragon Ball Z Fighters von den Dragon Ball Spiel oder von den Dragon Ball Kampfspielen, die ich gespielt habe, mit Abstand am geilsten.
Okay, ja gut. Also mein Favorit ist immer noch Budokai 3. Aber auch einfach, bei dir ist die Geschichte, dass du mit Dragon Ball GT irgendwann aus dem Anime ausgestiegen bist. Bei mir ist die Geschichte, dass ich mit Tenkaichi aus der Kampfspiele-Serie ausgestiegen bin. Und das Problem ist, also was heißt das Problem? Ich würde super gerne Dragon Ball Z Kakarot spielen. Das ist ja der Traum eigentlich. Mhm. Aber ich kann es nicht spielen wegen dem Kampfsystem. Es ist halt das Tenkaichi-Kampfsystem. Und ich
komme nicht drauf klar. Das ist der einzige Grund, warum ich das Spiel auch noch nicht gekauft habe.
es ist halt ein System. Ich weiß nicht, es geht immer so ganz schnell und du drückst 2 Buttons, dann machst du eine Kamehameha in einer Sekunde, die überhaupt keine Epicness hat, oder du schmeißt mal eben eine Genki-Dama auf den, und das hat dann für mich nicht sehr viel mit der Serie zu tun. Es gibt natürlich, also im Kampf, ja, der Rest ist ausgenommen. Den Rest habe ich mir schon so viel Stuff zu in Streams und hast du nicht gesehen angeguckt. Aber immer wenn es zu den Kämpfen ging, da habe ich irgendwie abgeschaltet innerlich. Und das ist so schade, finde ich. Aber diese Sachen, die du gerade erwähnt hast, Attack of the Science zum Beispiel, würde ich super gerne mal nachholen. Ein DS habe ich hier.
Ist aber inzwischen relativ teuer geworden, leider.
Ja, natürlich, wie alles. Aber ja, vielleicht. Naja, also ich will jetzt nichts ankündigen, aber vielleicht kommt man ja dann irgendwie anders ran, weil ich bin Sammler aus Leidenschaft. Ich liebe das, aber wenn ich manchmal Spiele sehe, ich bin auch so froh, dass Paper Mario, jetzt mal um einen kurzen Abschwenker zu machen, Paper Mario jetzt nochmal für die Switch kommt, weil ich wollte das schon immer nachholen, aber kannst vergessen. Also tut mir leid, also so viel Geld gebe ich nicht für ein Geld.
Ich kann zu dem Thema eine kleine, ganz kleine Anekdote erzählen. Ich habe Paper Mario Legende vom Äonentor auf dem Flohmarkt für, ungelogen, 4,50 Euro bekommen.
Alter.
Das war übrigens der gleiche Flohmarkt, wo ich auch Conker's Bad Fur Day beim gleichen Verkäufer für 4,50 Euro gekauft habe.
Nein.
Ja, kein Scherz, ist tatsächlich so passiert.
Echt?
Oh, beide Mann, verpackt ey. Natürlich, OVP, ne?
Ach so, natürlich. Also, wenn sonst nichts ist.
Werde ich nie vergessen, ey. Naja.
Ah, Wahnsinn.
Also, aber, ich habe damals auch so einen Spaß wie Dragon Ball Z Kinect gespielt. Kennst du das noch?
Nein.
Kennst du nicht?
Ich war ganz weit weg von der Xbox 360.
Das musst du dir mal angucken. Oh Mann, ey, da standest du dann im Wohnzimmer und hast versucht, das war in der Ego-Perspektive, ein Kampfspiel in der Ego-Perspektive, ach, wo du dann Scheiß mit deinen Gesten, mit deinen Armen und so weiter ein Kamehameha vollführt hast und so. Hat die Hälfte der Zeit, wenn überhaupt, funktioniert. Du hast ausgesehen wie ein Hampelmann, aber trotzdem war es irgendwie geil, weil du hast halt die Bewegung von Son Goku nachgemacht.
Okay, doch, ich kann mich so ganz grob erinnern, dass ich irgendwann mal einen Trailer gesehen habe, aber ich muss sagen, wo die Xbox damals kam und dieses Kinect-Feature kam, war das schon die One oder war das?
Nee, das war noch die 360.
Ganz ehrlich, wo ich das erste Mal Kinect gesehen habe, habe ich gesagt, das wird nichts. Also tut mir leid, aber das wird auf Dauer nichts. Wir haben schon so viele Sachen gehabt wie iToy und hast du nicht gesehen? Und das ist alles davor ja schon weit gestorben. Und Microsoft hat jetzt einfach gesagt, okay, wir verbessern das Ganze. Theoretisch. Und was ist passiert? Naja, eigentlich nichts. Das war eine verzögerte Eingabe. Und hast du nicht gesehen?
Ich war damals in der Redaktion und war einer der wenigen Redakteure, die sich dann eben dazu ausgesprochen haben, komm, wir holen uns das Ding einfach, um auch Beiträge dafür liefern zu können. Und dann habe ich dementsprechend natürlich auch relativ viele Kinect-Spiele getestet. Und es gab schon ein paar gute, muss man sagen. Dance Central war zum Beispiel richtig gut. Mhm. Und so ein paar von Rare waren auch nicht schlecht. Aber so der Großteil, der war halt tatsächlich zum davon laufen, muss man so sagen.
Es sieht aber auch, glaube ich, auch so die Billigentwickler-Masche an, glaube ich. Also so ein Konzept ist immer dafür da. Vielleicht kannte man sich damals noch nicht so damit aus, aber da kannst du die Hardware so hochwertig wie möglich machen. Ich meine, sprechen wir es mal so direkt aus, wie es ist. Die Leute beschweren sich gerade, dass sie auf der 3.500 € Apple Vision keine Erwachsenenfilme gucken können. Also so eine Techniken ziehen immer irgendwie irgendwann zwangsweise diesen Billigscham auf sich, auch weil einfach ein Haufen Software rauskommt, wo die Entwickler sich da mit voller Imbrunst ranstürzen und dann nach 3 Monaten Entwicklungszeit merken, ja, irgendwie kriegen wir das doch nicht so richtig hin. Und auf der anderen Seite dann sagen, aber wir haben schon zu viel Geld ausgegeben, um es nicht doch noch rauszubringen.
Ja.
Und dadurch wird das halt immer scheitern. Und ja, ich denke, die Zeit ist auch vorbei. Ich bin schon gespannt. Und du musst wissen, bei unserem Podcast ist Tradition, dass irgendwann immer Nintendo vorkommt. Aber ich bin schon gespannt, was das werden soll, wenn die neue Konsole jetzt wirklich Switch Attach heißt. Was wollen die uns damit sagen, dass man jetzt wieder 1000 Zubehörsachen daran stöpseln kann, die man dann wieder in die Schublade legt? Ich hoffe nicht.
Also, wenn du mich fragst, für mich klingt das so nach diesem Core und also Casual und Core-Modell oder Core und Premium, wenn du willst. Du hast quasi eine Base und die Base ist stationär und wenn du dann deine tragbare Switch 2 in diese Base steckst, dann hast du entweder doppelten RAM oder vielleicht eine eingebaute Grafikeinheit da drin, um eben dann große Spiele in 4K auf dem Fernseher zu genießen. Diese Base, also wird dann vielleicht in einem Premium-Paket angeboten für 500 € oder so und wenn du aber das reine Spielvergnügen brauchst und du mit 1080p 30 FPS klarkommst, dann kriegst du die normale Einheit ohne das Attachment, so tragbar wie die Switch und auch alle Spiele abspielbar, nur eben nicht in den höchsten Einstellungen und so weiter und das liegt dann vielleicht bei 250. Und dann kannst du als Kunde wählen, nehme ich das Base-Modell oder nehme ich das Premium-Modell und die Kombination davon heißt Switch Attach, Feierabend.
Okay, interessante Theorie. Für mich klingt Switch Attach wieder, als wenn du da einen Tennisschläger an die Switch randöngeln könntest. Und ja, aber dazu nur der kurze Abschweifer. Wahrscheinlich werden wir dazu noch mal einen eigenen Sonntagspodcast machen, irgendwann demnächst. Das klingt für mich so. Also ich finde, es ist für Nintendo-Verhältnisse auch zu sehr an dem Wort Attack dran. Und das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber gut, wir werden sehen.
Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass die Nachfolger der Wii einfach Wii U nennen und die haben es getan.
und haben dazu auch noch schlechtes Marketing gemacht.
Ja, und haben daraus hoffentlich was gelernt, sonst haben wir nämlich einen Wiederholungseffekt bei der Switch 2.
Ja, genau. Also vielleicht sollte man sich, wenn man schon direkt einen Nachfolger dazu macht, dann sollte man sich vielleicht auch mal wieder dazu herablassen, zu sagen, ey, wir haben jetzt auch wieder eine stärkere Hardware, die kann dann schon ein bisschen mehr. Und das ist der große Unterschied und ihr werdet hübschere Spiele haben auf der Konsole. Vielleicht ist es dieses Mal wieder ein gutes Marketingargument. Wir werden es sehen. Jedenfalls, nochmal zurück zu Akira Toriyama. Am 1. März ist er offiziell gestorben. Ein paar Tage später hat man das dann offiziell bekannt gegeben. Ja, das ist für mich eine Meldung gewesen, die mich wirklich erstmal getroffen hat. Also alleine schon von dem, was wir jetzt gerade erzählt haben, und wir haben uns jetzt hauptsächlich über Dragon Ball unterhalten. Wir haben versucht, die anderen Sachen natürlich ein bisschen zu erwähnen. Und du hast es auch in deinem Video gesagt, es ist schade, dass er nur für Dragon Ball quasi immer so hochgehalten wird, aber er hat ja so viele andere Sachen noch gemacht. Aber ganz ehrlich, außer Dr. Slump habe ich und Dragon Quest natürlich und Chrono Trigger und so, also die Sachen, die er dann noch verantwortet hat in der Videospielbranche, habe ich nicht viel davon gewusst. Also vor dem Video, vor einer eingehenden Recherche, war mir das nicht klar. Trotzdem würde ich jetzt im Nachhinein sagen, hey, das ist ein cooler Moment, das Lebenswerk von dem Mann, und es ist ja quasi alles vorhanden, auch in Deutsch, nochmal nachzuholen. Und ja, aber wie hast du die Meldung aufgenommen? Ich meine, du machst ja nicht umsonst so ein umfangreiches und gutes Video. Du wirst ja sicherlich auch das ein oder andere dann dir dabei gedacht haben.
Ja, also klar, irgendwie bedrückt ist man ja immer, wenn man sowas hört. Auf der anderen Seite sind wir alle biologisch abbaubar. Und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo es uns alle ereilt. Und ich glaube, wir, also der Jahrgang wie wir beide, müssen uns einfach inzwischen damit anfreunden, dass immer mehr Helden unserer Kindheit von uns gehen werden. Falls es einfach so ist, weil die einfach in ein Alter kommen, wo es halt vielleicht nicht mehr geht. Ne? Ich rede hier von einem Nobuo Uematsu, von einem Shigeru Miyamoto, von Sakaguchi oder wie sie alle heißen. Die sind nun mal einfach schon was älter. Nichtsdestotrotz haben die uns halt in einer Zeit begleitet, und ich sage jetzt einfach mal, wir beide und viele andere, die jetzt gerade zuhören, sind einfach Gamer aus Leidenschaft, die da mit Herz dranhängen, und dann nimmt einen das natürlich schon mit, weil eben diese Personen mit ihren Werken uns emotional über weite Zeiten im Leben begleitet haben.
Ja, das ist eine Gewissheit. Tatsächlich habe ich immer so ein Ding, wen ich als Kind schon sehr gerne gehört habe, ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, ist Jürgen von der Lippe. Und ich war dann später auch mal irgendwann dann bei den Live-Auftritten, und ich habe den echt gefeiert. Ich mag den heute auch immer noch sehr, weil er immer noch sehr, sehr bodenständigen Humor hat und so. Also und das ist immer so ein Ding, was ich mir vorgestellt habe, wenn der mal stirbt, ich glaube, dann bist du echt traurig. Er lebt noch. Und ich bin dann immer so mit dem Gedanken, den ich mir so eingebildet habe, wo ich sagte, das wird mich wahrscheinlich bei keinem anderen treffen. Aber wie du es gerade schon gesagt hast, man stelle sich vor, morgen kommt die Meldung, Shigeru Miyamoto ist verstorben. Oder auch Charles Martinet, der Synchronsprecher von Mario, den ich auch mal persönlich kennenlernen durfte. Oder der alte Synchronsprecher von Mario, der ja auch auf kuriose Art und Weise irgendwie dann, naja. Und das sind dann halt wirklich so Sachen. Ich bin ja sowieso so riesen Mario 64-Fan. Das war sein erstes, also nicht sein erstes Projekt, aber sein erstes Riesenprojekt sozusagen. Und damit verbinde ich halt so viel, ne? Es ist halt, klar, ich werde dieses Jahr 40. Ich meine, dass die dann irgendwann, die Leute, die dann schon 30 Jahre vorher gelebt haben, dann auch irgendwann von dann gehen, ist krass. Aber bei Akira Toriyama hat es mich jetzt schon, ehrlich gesagt, eiskalt erwischt. Weil das ist ein Charakter, ja. Das mit der Gesundheit habe ich jetzt im Nachhinein erfahren, aber von dem hätte ich das einfach nicht gedacht. Und vor allem nicht mit 68. Das kann so schnell vorbei sein. Und trotz so einem Lebenswerk, auch wenn er sicherlich sein Geld und aus den Lizenzen immer noch Geld gezogen hat und hat einfach gesagt, ey, ich mache jetzt ein bisschen ruhiger, hat er ist er trotzdem früh verstorben. Und das gibt mir dann immer so ein bisschen zu denken, sage ich mal. Ne? Da denkt man dann schon drüber nach eine Weile und denkt sich so, ey, also auch ich habe in den letzten Monaten, sage ich mal, viel umgestellt bei mir. Ich versuche nicht mehr so viel Fleisch zu essen. Ich mache wieder Sport und so weiter und so fort, weil ich mir einfach denke, und das ist jetzt nochmal so ein extra Punkt, weil ich mir einfach so denke, pass auf dich auf. So, und es gibt Leute, die leben ihr Leben und dann sagen sie sich, ist mir egal, ob ich jetzt mit 50 über die Schippe springe. Aber ich sage mir, ich würde gerne alt werden und, sage ich mal, auch noch fit bleiben denn im Alter. Und da hat, und aber dass 68 im Grunde genommen schon wieder der Endpunkt sein kann, das wurde mir dann erst so durch ihn wieder klar. Und das ist so eine Sache, die mich wirklich, wirklich, wirklich beschäftigt hat. Auch ein bisschen länger. Ich habe auch ein kleines Video dazu gemacht, als die Newsmeldung kam. Und die Leute haben auch wirklich reihenweise darunter geschrieben, ey, du wirkst echt mitgenommen. Und ja, mittlerweile habe ich es natürlich verdaut, ist klar. Aber ich bin auch jetzt gespannt, was die Zukunft bringen wird. Also wir können ja jetzt hier zum Abschluss des Podcasts nochmal so eine kleine Anmerkung machen. Was denkst du denn, wie es jetzt weitergeht? Ich meine, Dragon Ball Super wird jetzt pausiert. Die bringen ja jetzt noch Sandland, wollten sie noch was Neues bringen. Auch von Toriyama, auch so eine kleine Serie, sage ich mal, die sie jetzt noch mal rausbringen wollten. Aber, also meinst du, die werden jetzt alle alles noch mal neu machen? Oder meinst du, es geht weiter wie gewohnt?
Ich glaube, das hängt ein Stück weit von dem Erfolg von Sandland ab. Mhm. Wenn das Spiel jetzt rauskommt, und es kann von mir aus spieletechnisch komplett durchschnittlich sein oder unterdurchschnittlich, aber wenn jetzt Bandai Namco sieht, okay, aufgrund von Toriyamas Tod greifen jetzt plötzlich alle Fans und auch Nicht-Fans, weil es vielleicht das finale Projekt war, wo er mitgearbeitet hat, aktiv nochmal zu dem Spiel, und dann verkauft sich das 10 oder 5 Millionen Mal. Ich glaube schon, dass die dann in Erwägung ziehen, auch andere Werke von ihm zu versoften, weil die sich den gleichen Effekt erhoffen. Wenn jetzt aber Sandland erscheint und gut oder durchschnittlich gewertet wird und dann vielleicht sich ein paar Millionen Mal verkauft, dann weiß ich nicht, ob Bandai da so irgendwie nochmal mit einem anderen Werk partizipieren wird, weil Sandland ist ja jetzt auch nicht das bekannteste von dem, ne?
Nee, überhaupt nicht, ne? Ja.
Von daher, ich glaube, dass vieles davon abhängen wird. Was, glaube ich, mit Garantie passieren wird, ist, dass die Dragon Ball Lizenz weiterführen werden, auf Gedeih und Verderb. Ja. Solange die damit 3 Euro verdienen können, werden die das tun. Und egal, wie sich das entwickelt. Und ich glaube auch, dass wenn Fans rebellieren sollten und sagen sollten, was soll der Scheiß, die werden damit nicht aufhören, solange das monetär irgendwie verwertbar ist. Was mich am meisten interessiert, ist tatsächlich, was mit Dragon Quest passiert. Weil er hat ja auch die Dragon Quest-Reihe einfach mitgeprägt. Seit dem ersten Teil, seit 1986, ist jeder Dragon Quest-Titel, sowohl die Mainline-Titel als auch jedes Spin-Off, mit seinem Character-Design ausgestattet worden. Und ich habe jetzt 2 Alternativen. Entweder sagt sich Toyotaro, hey, mache ich weiter. Ich kann ja so zeichnen wie Toriyama, das kriege ich hin. Dann sehen wir vielleicht gar nicht so viel Veränderung in Dragon Quest, weil die Story war ja nicht von Toriyama, der hat ja nur die Figuren gezeichnet. Oder Square Enix geht hin und verpflichtet einen anderen, und dann könnte das auch massive Auswirkungen auf Dragon Quest haben, weil die Serie wird einfach mit Toriyama verbunden, und wenn du dann ein Dragon Quest Spiel veröffentlichst, was plötzlich ein komplett anderes Character Design hat, das kann auch nach hinten losgehen.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wissen die ja selbst, dass es zu viel riskant ist.
Eben.
Zu riskant ist. Die Frage ist, wie viel Rolle hat der Toriyama da noch in der Vermittlung gespielt? Wenn der jetzt eine größere Rolle hatte und vielleicht, nehmen wir mal jetzt einfach mal ganz blöd gesagt an, Shonen Jump hatte gar keinen Bock mehr auf Dragon Quest. Warum auch immer, keine Ahnung, ist eine Serie, die verkauft sich gut, aber vielleicht nicht so erfolgreich wie andere Spielereien oder so riesig erfolgreich wie andere Spielereien. Und die sagen, die wollten sich sowieso schon trennen. Kann man so ein Projekt wie Dragon Quest denn überhaupt noch fortführen? Ich kann mir nicht also dieser ikonische Stil von Dragon Ball. Also ich meine, wir haben den auch so ein bisschen adaptiert für unseren Podcast.
Hab ich gesehen.
Ne? Aber trotzdem in einer abgeänderten Form. Aber dieser ikonische Stil, der ist ja schon sehr eindeutig, der ist ja schon gut erkennbar. Das denn einfach, und gerade die Japaner, die machen ja immer mehr, ich sag mal, Strikes auf YouTube und Copyright und das Synchronisieren von einer Anime-Folge habe ich mal gehört, also keine richtige Information meinerseits, keine festgestellte Information, aber mit Lizenz und allem drum und dran, eine Folge 100.000 Euro.
Was?
So, da sind Geldsummen mittlerweile im Spiel, weil die ganz genau wissen, ey, die Leute, die haben auch weltweit Bock auf Anime und gerade Dragon Ball und sowas alles. Und da kann ich mir vorstellen, da wird sich geschäftlich wahrscheinlich noch einiges ändern. Was ich mir zum Beispiel schwierig vorstellen könnte, gerade Square, die HD-2D-Titel, die sind ja fantastisch. Mhm. So. Und auf dieser Basis nochmal alte Super Nintendo-Spiele aufzulegen, wie sie es ja schon mit Life Alive gemacht haben. Und das andere, was mir gerade nicht einfällt. Ich könnte mir vorstellen, bei einem Chrono Trigger wird es jetzt durchaus kompliziert erstmal, bis da die rechtliche Lage geklärt ist. Denn klar, Shonen Jump hat da die Rechte dran, vielleicht auch nicht, vielleicht hat auch die Toriyama-Familie die Rechte dran. Ich weiß es nicht genau, ob Shonen da an den Artworks und so weiter alle
das,
Rechte hat.
Das kann ich dir sagen, das kann ich beantworten sogar.
Ah, okay.
Warum es von Chrono Trigger bis heute kein Remake oder Remaster gegeben hat, ist tatsächlich eine Lizenzfrage. Das ist so ähnlich wie bei GoldenEye damals. Das ist dreigeteilt. Zum einen liegen die Rechte bei Square Enix. Zum anderen bei Toriyama, klar, vom Character Design her. Shonen Jump hat damit gar nichts zu tun. Aber es gibt noch eine dritte Partei. Und diese dritte Partei, ich weiß nicht genau, wie die da zusammenhängt. Die sind irgendwie japanischer Lizenznehmer. Die produzieren, glaube ich, die OVAs dazu oder sowas. Also sprich, den Anime-Kram, die Filmsequenzen und so weiter und so fort. Und ich glaube, daran scheitert es, weil eben das Lizenzdreieck da einfach so verzweigt und so komplex ist, dass die da nicht über einen Nenner kommen, das Ding nochmal neu aufzulegen.
Toll. Also, das hat man ja, ich glaube, wir müssen irgendwann mal noch einen Spiele-Podcast machen, wir beide. Aber das hat man ja ganz häufig auch in der modernen Videospiellandschaft. Ja, es gibt ja bis heute auch kein Neuauflage von No One Lives Forever, weil keiner weiß, wem jetzt original die Lizenzen gehören. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, cool, dann könnte man ja theoretisch einfach eine Neuauflage machen, aber wenn dann derjenige um die Ecke kommt und sagt, nee, Leute, also könnt ihr schon mal vergessen, dann wird's richtig teuer und deswegen traut sich das keiner. Und Chrono Trigger kann man natürlich heute immer noch wunderbar spielen. Ich weiß gar nicht, ob es in irgendeinem Online-Service verfügbar ist, ich glaube auch nicht. Auch wegen diesen Lizenzen dann wahrscheinlich. Aber es wäre, also das wäre ein Spiel, was ich gerne mal nachholen würde irgendwann. Aber ich will so viel nachholen eigentlich. Und ja, auch da, der Stil von Dragon Ball, den siehst du sogar in den Pixeln. Also er ist ja, so natürlich markant. Ne? Und ja, da werden wir wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen und Monate, entweder es geht bei der Wiederaufnahme des Animes, des Mangas so weiter, wie es war. Oder aber wir werden gucken müssen, was noch auf uns zukommt. Und ich gehe mal davon aus, dass Dragon Ball Daima wird jetzt erstmal fertiggestellt, ist ja schon fertiggestellt, kommt ja jetzt bald raus. Ich weiß nicht, ob das nur eine Short-Series ist oder ob man da erstmal so einen Test-Pick macht.
Boah, keine Ahnung.
Ne? Und Dragon Ball Super werden wir sehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt wirklich, ich glaube, die letzte Folge von Dragon Ball Super lief 2021.
Boah, echt? So lange schon?
Ja, ja.
Ist der pausiert?
Warte mal. Letzte Folge Dragon Ball Super. Die letzte Folge enthüllt Dragon Ball Super 131 und die News ist vom 7.3.2018.
Oh. Alter Schwede, okay, das war mir nicht bekannt.
Ja, also Ja, und hier auch nochmal eine News von moviepilot.de vom 26.03.2018. Das ist mittlerweile 6 Jahre her, dass Dragon Ball Super lief. Und ich kann mir einfach ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie in der Zeit, entweder haben sie wirklich gesagt, okay, das ist unsere Auskupplung als Anime und das war's. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Da liegt ja so viel Geld begraben. Aber gut, die haben auch seit Dragon Ball Z wie lange gebraucht, seit Dragon Ball GT wie lange gebraucht, neue Dragon Ball Serie zu machen. Also die sind da relativ entspannt.
Ja, also ich glaube schon, dass es weitergehen wird. Ich kann mir vorstellen, dass Toyotaro einfach das Erbe weiterführen wird, dass er Dragon Ball weiterzeichnen wird. Wie da die Story sich entwickelt, bleibt abzuwarten, ob er dann die Fußstapfen von Toriyama füllen wird, was Handlung angeht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Square Enix da alles tun wird, um ihn auch für Dragon Quest zu verpflichten. Also das ist der einzig logische Weg, den ich sehe, damit sowohl die der Erfolg fürs Unternehmen garantiert ist, als auch Fans zufriedengestellt werden.
Ja, das ist es halt gerade, ne? Also da werden wir, keine Ahnung, wir werden noch einige sehen. In den Mangas ist die Story schon wesentlich weiter vorangeschritten. Aber da bin ich anders als Toriyama. Ich gucke lieber die Animes und lese dann die Mangas. Und ich sitze jetzt hier mit diesen Bänden, die ich alle schon gekauft habe, aber nicht lesen will, weil ich erst wissen will, wie es im Anime weitergeht.
Verstehe.
Und jetzt sitze ich da. Was mache ich jetzt? Also, wenn ich jetzt weiter Dragon Ball konsumieren will, müsste ich endlich mal Kakarot anfangen und mich irgendwie mit dem Kampfsystem anfreunden. Oder die Mangas lesen.
Oder du kaufst dir einfach Dragon Ball Z Kinect und spielst das ein bisschen.
Oh, da kriege ich noch ein paar Kilo runter. Das ist vielleicht ganz gut.
Ja. Das wäre mal eine coole Challenge auf dem Kanal.
Und dann rege ich mich darüber auf, dass das nicht richtig reagiert und so. Nee, genau, ich glaube,
genau so.
Da verbrenne ich mehr Kalorien durch das Aufregen als durch den Sport.
Also. Was ich so ein bisschen schade finde, um da vielleicht noch so ein Fazit zu ziehen, ist, dass wir jetzt wahrscheinlich zwar beim Dragon Quest Spiel oder bei den Spielen, die da noch kommen, Akira Toriyamas Erbe in Form von Toyotaro, wenn er denn dann verpflichtet wird, zwar sehen werden. Aber was ich sehr gemocht habe in der Vergangenheit, waren Spiele abseits der Dragon Quest und Dragon Ball Reihen, wo er mitgemacht hat. Ich mochte zum Beispiel total gerne Blue Dragon. Mega gutes Spiel und hatte ja auch diesen ikonischen Zeichenstil von Toriyama. Sowohl auf der Xbox 360 als auch die beiden Rollenspiele auf dem Nintendo DS, wo dann noch das Character Design gemacht hat, auch sehr, sehr coole Spiele, zwar durchschnittlich bewertet worden, aber so im Rückblick betrachtet sind die echt charmant umgesetzt worden. Und das ist das, was mir so ein bisschen fehlen wird. Ich mag das, wenn man einfach seinen Stil, wie jetzt bei Sandland, was ja jetzt kommt, einfach in anderen Werken, in anderen Spielen nochmal erleben kann, was jetzt ja eben nicht mehr passiert. Also ich glaube nicht, dass Toyotaro jetzt noch irgendwie andere Spiele abseits Dragon Quest, Dragon Ball mit Toriyamas Stil ausstatten wird. Ich glaube, dafür hat er gar keine Kapazität bei dem, was noch so auf ihn zukommt.
Nee, und vor allem, jetzt wird er sicherlich auch eine ganz andere Rolle noch springen müssen.
Definitiv.
Ne, also, es ist schön, dass er das so macht. Es ist, ich finde toll, dass wir das nahtlos, also fast nahtlos weiterführen können, auch in dem Stil, weil das war so die erste Reaktion, die ich erstmal hatte, so, nachdem ich den Schock ein bisschen verdaut habe, so, ja, wird es denn jetzt weitergehen?
Ne? Ja, klar.
Und wir müssen auch bedenken, der letzte Film, Dragon Ball Super Superhero, ist auch schon wieder von 2022, ist auch schon wieder über 2 Jahre alt. Und das sind einfach, weiß ich nicht, also ich bin wirklich mal gespannt, wie die Zukunft aussieht. Ich bin ein bisschen ehrfürchtig, sage ich mal. Vielleicht werden wir auch demnächst erfahren, dass dieser Zeichner, ich kann den Namen leider nicht aussprechen, Toriyama kann ich immer ganz gut merken.
Toyotaro.
Ja, genau der. So, vielleicht hat der sich auch nie mit dem Studio richtig verstanden und wir erfahren jetzt irgendwie im Hintergrund, dass im Grunde genommen der Toriyama gesagt hat, doch, lass den mal da sitzen, weil der macht das gut. Und vielleicht erfahren wir demnächst auch, dass der rausfliegt oder was weiß ich. Also, wir werden sehen, es wird sich einiges ergeben. Und vielleicht wurde deswegen auch der Dragon Ball Super Manga pausiert, sage ich mal. Aber wir wissen es nicht. Also wir werden sehen, was noch auf uns zukommt. Und ja, im Grunde genommen ist das erstmal so das Fazit, was man ziehen kann. Eine große Karriere gehabt, sich relativ auch schon ein bisschen zurückgezogen zu seiner Familie, ist aufgetreten, wenn er es musste. Er hat ja sogar öffentlich gesagt, ja, die Animes hat er nie wirklich richtig geschaut, ne? Mhm. Also seine Anime-Umsetzung. Er war immer der Manga-Fan. Und ja, das ist halt spannend. Und ich glaube aber, dass durch das, was wir jetzt die letzten Jahre erlebt haben, werden wir noch einiges aus Dragon Ball GT und auch aus Dragon Ball AF sehen. Dafür habe ich dir gerade mal ein Bild geschickt.
Oh ja, ich sehe es gerade.
Wenn das kein Dragon Ball AF ist, dann weiß ich es auch nicht. Weißt du, das ist halt eine Form, die Son Gohan annimmt. Mehr will ich nicht sagen, aber vielleicht kriegst du ja jetzt doch wieder Bock.
Ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich Dragon Ball, also die ersten paar Folgen habe ich jetzt mit meinem Sohn geguckt.
So, der und dann ist man gleich wieder drin.
Der ist 6 und hatte vorher nie irgendwie Berührungspunkte mit Dragon Ball. Ne? Es läuft ja nicht im Free-TV bei uns und auch nicht auf Netflix und irgendwo anders. Und dann habe ich hier mal die ersten, ich glaube, das sind jetzt 3-4 Folgen, die wir gesehen haben, vorgespielt und ohne Spaß, nach der ersten Folge war der so drin, der wollte unbedingt weitergucken. Jetzt habe ich ihm meine alten Dragon Balls mal gegeben. Ich hatte mir damals so Dragon Balls gekauft in so einem, in so einer Schachtel. Und der ist so Fanat darin. Der jeden Tag versteckt er die Dragon Balls jetzt überall bei uns im Haus. Und ich muss die jetzt suchen. Und wenn ich die dann zusammen habe, dann krallt er sich die, schreit dann, ich gehe dir einen Drachen beschwören. Dann rennt er in den Garten, legt die auf die Wiese und tut so, als ob er Shenlong beschwört. Mit 6. So ein Impact hat Dragon Ball.
Und das heute noch.
Und das heute noch. Bei einem Jungen, bei einer komplett neuen Generation, die eben überhaupt keine Berührungspunkte vorher damit hatte. Eine Folge gesehen, sofort wieder drin.
Ja, also das ist auch so ein, das ist eins der schönsten Kommentare, die ich gelesen habe, nachdem ich das Video rausgehauen habe. Lasst uns die 7 Dragon Balls suchen und ihn wiederbeleben. Ja, geht leider nicht in der Realität, aber vielleicht läuft er jetzt gerade da oben den Schlangenpfad lang, immer noch. Ich glaube, das hat er sich nicht so gut. Das hat er sich nicht so gut ausgesucht, glaube ich. Und erreicht dann hoffentlich bald Meister Kaio. Aber wir haben noch eine gute Neuigkeit, und zwar am Ende einer Folge will ich erstmal natürlich dir vielen lieben Dank sagen. Es war mir eine große Freude, darüber zu sprechen. Und es war sehr Dragon Ball-lastig, aber ich denke, damit werden sich die meisten auch identifizieren können. Und natürlich mit Herrn Toriyama. Und es war wirklich eine schöne Folge. Und das wird ermöglicht, und die lesen wir am Ende immer unseres Podcasts vor, durch unsere ganzen Mitglieder, die wir auf Steady und Patreon haben. Und vielleicht kommt ja noch der ein oder andere zu. Ich möchte noch mal erwähnen, wir haben jetzt noch mal für ein paar Tage eine Aktion auf Steady. Da könnt ihr noch mal ein 30-tägiges kostenloses Probeabo abschließen und nochmal die Folgen nachhören. Und wir haben viele andere Formate, die unter anderem sich um Technik drehen. Wir haben ein Kritikformat. Wir haben aber auch ein Format, was sich mit der Realität, also gerade mit unserer Umgebung hier im realen Leben befasst. Und wir haben großartige Caster, die bei Steady und Patreon auf euch warten. Und wenn ihr da gerne mal reinhören wollt, dann macht das gerne. Und ihr ermöglicht es natürlich auch, dass sich ein Andi abends hier, es ist mittlerweile 22.13 Uhr am Freitagabend, hier hinsitzt und mit uns hier so einen großartigen Podcast aufnimmt. Und ab 10 Euro lesen wir die Leute auch vor, und das möchte ich natürlich auch dieses Mal tun. Das ist der Prime Box, der Robin396, der Mike Hogenkamp, David Mechler, Christian Schicho, Mipa, Serioga L, Michael Bormann, Nightbear, The Real Sudafan, Njom Njom Njom, Arthur Frese, Machtbrock22, JD1988, Ape Fiction, als Neuzugang den Timo Jünger. Dann haben wir noch die 15 Euro Leute, Janis Just und Pidgeon, und den 25 Euro Menschen, den Axel Swiss. Vielen lieben Dank an Andi, vielen lieben Dank, dass du da warst.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht, wie gesagt. War schön.
Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht können wir uns ja noch zu das eine oder andere setzen. Ich hatte jetzt schon wieder Bock, 2 Stunden über Nintendo zu reden und über die Zukunft und was da eventuell kommen könnte. Weil die Theorie, die Andi hatte, die hatte ich noch nicht. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und ja, ich hoffe, euch gefällt die neue Aufteilung von dem Podcast. So, wie gesagt, 3 freie Podcasts im Monat, 1 Spezialfolge, dann entweder mit Gast oder mit einem ausgesuchten Thema. Und genau das wird jetzt das Konzept für die nächsten Monate sein. Hinterlasst gerne eine freundliche, positive Bewertung. Und wenn ihr wollt, schaut gerne in unseren Premium-Feed rein. Wir wünschen euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.
Ciao. So, ich kann Audacity schließen, ne? Nein, tue ich nicht.